weil das konnte Dataflor damals auch schon. Ich wollte wissen, wie steht meine Baustelle. Dafür brauchte ich aber Lieferscheine und Stundenerfassung sozusagen zeitnah. So, und um genau dieses Problem anzugehen, bin ich dann vor 14,5 Jahren erst an Dataflor und dann aber an die anderen Branchenlösungen auch herangetreten, weil das wäre damals ein Grund gewesen, auch zu wechseln. Mhm. Aber es konnte mir kein anderer liefern. Also weder KAS 21, Greenware, andere Branchen, BAZ. Es war damals, zum damaligen Zeitpunkt, war das halt einfach noch kein, anscheinend noch kein Wunsch von anderen oder von der Mehrzahl der Kunden. Weil Herr Honig halt auch zugestanden, dass er mir sozusagen den Datenaustausch mit damals schon auch mit Dirk Springer haben
wir. Der hat heute übrigens Geburtstag, Hans-Ludwig
Honig. Oh, also, Happy Birthday.
Glückwunsch an der Stelle.
Genau, genau. Da müssen wir ja irgendwie doch noch singen. Ja.
Das möchte keiner hören, glaube ich.
Er musste unser Auszubildender, also unser Fachinformatik-Auszubildender, musste letzte Woche mit raus auf die Baustelle mal. Also, geil, ja. Weil er sein Berichtsheft, also irgendwelche Sachen, zumindest kam unser Dominik kam an und sagte, Mensch, also wir haben zwei Azubis, die Fachinformatiker sozusagen lernen und unser Lukas hatte dann irgendwelche Sachen zum wiederholten Male nicht abgegeben und dann hieß es, okay, was können wir ihnen jetzt mal gut tun? Und dann war ein Tag bei schlechtem Wetter auf der Baustelle mal angezeigt.
Sehr gut.
Dennoch merkt man, dass man in der Branche diejenigen, um das Wort vielleicht nochmal aufzugreifen, mitbekommt, die auch ein bisschen Angst vor der Digitalisierung haben, eben auch sagen können, hey, wir sind damit nicht groß geworden, wir haben vielleicht auch Angst, das einzugeben oder was du gerade sagst, Björn, können meine Mitarbeiter das überhaupt? Also diesen Faktor haben wir auch sehr stark mit drin.
Was hat das gekostet damals? Kannst du das sagen, bis ihr eine Lösung hattet, die funktioniert hat?
Was denkst du, was so die größte Herausforderung in den nächsten, ich sag jetzt mal, 16, 18 Monaten für den Galabau sein wird? Jetzt mal zum Abschluss habe ich tatsächlich nochmal eine Frage. Wir haben uns überlegt, wir machen mal eine neue Rubrik auf. Angenommen, ihr habt eine komplette Seite in der Dega für eine Anzeige. Was würdet ihr der Branche mitgeben wollen? Was soll da draufstehen?
Puh, das ist ja eine schwierige Sache. Auf jeden Fall werde ich natürlich Werbung machen.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren in Erzen bei der Firma Galawork und haben Björn und Andreas besucht.
Genau, richtig. Erzen ist in der Nähe von Minden, also ziemlich weit draußen, viel Landschaft drumherum. Und ich war irgendwann mal 2014 oder so das letzte Mal da. Und man sieht schon, hat sich viel getan, auch im Betrieb, neues Gebäude gebaut für Galawork. Also die Firma hat sich super entwickelt. Und uns war es einfach mal wichtig, da mal ja, euch zu zeigen, wer dahinter steckt, wer sie noch nicht kennt und wie die ganze Firma entstanden ist. Also dann im Prinzip Galawork und welche Lösungen die anbieten.
Genau, also wir sind sehr lange gelaufen, erstmal bis wir in dem Büro waren, wo wir dann aufgenommen haben. Ich habe 5 Hunde gezählt.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Und was bemerkenswert war, Galawork direkt an einem Handwerksunternehmen, also am Galabau-Unternehmen, also direkt am Handwerk. Björn, der hatte auch erzählt, wie da so manche Pausen ablaufen, dass da so manche Entwickler dann mit am Pausentisch sitzen, wenn dann auch Mitarbeiter von den Kolonnen irgendwie zum Platz fahren. Und was ich da auch gut fand, war, wenn man so ein bisschen den Vibe dann auch wieder mitkriegt. Ne? Ja. Gerade bei so einer Branchenlösung dann, die sehr tief dann geht in viele Funktionen.
Genau, da haben wir ihn natürlich auch gefragt, wie so die Geschichte war von Galawork, wie es angefangen hat, welche Kritiken es gab aus der Belegschaft, wo so ein System eingeführt wurde. Also war da auch sehr, sehr offen und ja auch sehr zahlenbasiert darauf geantwortet. Und fand ich ein sehr schönes Gespräch.
Genau, also auch eine Lösung, die da schon irgendwie anfing, wo MS-DOS noch irgendwie aktuell war. Ja. Genau, es drehte sich dann immer um Zeiterfassung, wo es noch gar keine richtige Zeiterfassung gab. Also das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, also die Wege waren auch ganz am Anfang schon immer mit Dataflow zusammen. Das war auch ganz cool, aber das hört ihr alles in der Folge. Also in der Nachbesprechung fand ich es ganz witzig. Das hatte dann so ein Gefühl von alte Männer reden vor irgendwelchen Zeiten, weil auch natürlich viele Sachen da.
Ja gut, parallel, wir kennen uns ja auch schon ganz lange. Und, ja. Genau. Aber wollen jetzt auch nicht weiter auf die Folter spannen. Deswegen viel Spaß beim Zuhören.
Aber das Podcast-Thema so in der Branche, das merkt man irgendwie immer mehr, ne? Also, dass viele irgendwie so einen Podcast machen, aber im Moment ist es irgendwie noch mehr Hobby. Es gibt so ein paar Agenturen, die machen das für sich, die nutzen das für sich als Medien, als Marketing.
Also ich Podcast muss jetzt dazu lebt sagen, aber von Content. Und wenn der Content halt einfach nur labern ist.
Ja, genau, das ist, da geht die Schere. Manche lieben diese Laber-Podcasts.
Weil die einfach nur im Hintergrund hören und weil du nichts können musst dafür. Aber
ja, aber zum Beispiel der Podcast von Christoph Vornhold war ja auch, also viele haben dann gesagt, es wäre nur ein Laber-Podcast. Stimmt ja nicht. Also es waren schon immer auch ein paar Themen, die dann interessant waren. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Podcast-Fan geworden, auch durch meine Kinder. Ich höre alle möglichen Themen von Dr. Riedel bis, weiß ich nicht, Crime oder sonst irgendwelche Sachen.
Also ich finde Blinkist gerade viel interessanter.
Welches?
Blinkist.
Also Bücher.
Bücher zusammenfassen in 15 Minuten, einen Kerninhalt. Okay. Und das ist halt noch viel interessanter, finde ich, als so ein Podcast.
Aber es ist halt auf jeden Fall ein anderes, erstmal ein Medium, was man also auch erstmal erfahren muss, glaube ich. Und ja, klar, es gibt Leute, die lieben es oder die hassen es. Das ist aber wie in vielen Dingen. Also ja, die Schere geht da weiter.
Aber also ich denke auch, selbst jetzt bei Humulus Lupulus, auch wenn es am Ende vielleicht auch viel Unterhaltungspodcast war auch immer irgendwas mit dabei, fand ich, ne, was man so mitnehmen konnte.
Ich habe ihn regelmäßig gehört, also weil natürlich auch die Gäste gut waren.
Wo du auch Gast warst?
Den hat er jeden Abend zum Einschlafen angehört.
das nicht unbedingt, aber das war noch ein schlechter. Nein, Scherz. Aber es war vor allem schon so, dass er auch immer wieder interessante Themen halt angerissen hat.
Ja,
also,
das stimmt.
Und natürlich auch, du hast auch immer andere, egal wer da alles war, ob das ein Felix Möhring war, ne, José war ja, ich glaube, es war ja auch immer interessanter, immer so ein bisschen zum Anreißen. Und dafür, glaube ich, ist so ein Podcast auch. Wenn du natürlich in die Tiefe, wie Andreas das gerade sagt, dann ist es was anderes, dann musst du ja sowieso dir etwas erarbeiten, wenn du es genauer im Detail nochmal haben willst. Und so sehe ich das zum Beispiel bei mir so.
Die Frage ist ja, glaube ich, eher, was ist die Zielgruppe des Podcasts? Ist tatsächlich nachher wirklich die Frage der Unternehmer? Ja? Oder will ich eher einen Bauleiter oder einen Mitarbeiter haben? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, einen Mitarbeiter im Gartenlandschaftsbau, haben die Themen von Humulus Lupulus relativ wenig interessiert. Wenn ich jetzt aber sage, in die Mitarbeiterwerbung, ne, wie kann ich effektiver werden, wie ist so ein Baustellenalltag, ich sag mal auch so ausbildenden Werbung und wie komme ich an neue Fachkräfte sozusagen, muss ich ja nochmal einen ganz anderen Inhalt liefern, als wenn ich jetzt sage, ich will den Unternehmer weiterentwickeln.
Ja, würde ich aber widersprechen, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die das mega interessant fanden, so Unternehmern zuzuhören, worüber die sich Gedanken machen.
Okay, das ist natürlich der andere Blinkwinkel, ja, natürlich.
Wie tickt der Feind?
Aber ich finde ja auch bei euch, ihr seid ja auch sehr gemixt mit euren Themen. Also finde ich halt auch, also deswegen finde ich das erstmal. Ich finde, es ist, ihr reißt, oder viele Podcasts reißen halt Themen an der Stelle. Und das ist ja erstmal gut, dass ich ja einen Gedankenanstoß kriege zu einem bestimmten Themen. Bei meinem Thema war es damals Controlling, ja. Mhm. Ne, ich wurde ja auch dann so ein bisschen als Stasi oder als wie auch immer dann verschrien, dass man alles das war ja auch vor, ich glaube, der Podcast ist, glaube ich, 10 Jahre, 12 Jahre alt, also ziemlich einer der ersten ja gewesen, die
ach, er. Echt? Okay, so lange ist das schon.
Den er dann sozusagen, oder 8 Jahre oder so, meinen Podcast, den ich mit Humulus Lupus hatte.
Deiner ist noch keiner, der war ich schon bei Colorwork.
Der zweite dann.
Der zweite, ja, der erste, genau. Das weiß ich nicht, aber der zweite, war definitiv schon bei Colorwork.
War zweimal dann dort und, aber wie gesagt, ich finde das Thema Podcast mega gut, weil du es ja auch während der Autofahrt, also ich höre zum Beispiel während der Autofahrt mega gerne Podcast. Musik ist dann so eine andere Sache, aber das ist so erstmal so der Einstieg in bestimmte Themen
halt. Andreas guckt schon gerade nach, wie alt die Folge ist.
Also, Faktencheck. Ja, genau, Faktencheck. Genau.
Faktencheck. Ja, das ist, guck mal bitte. Das ist, wir sind bei hart, aber fair hier, ne?
Nee, tatsächlich sind wir ja in Erzen, ne, bei euch. Erstmal vielen Dank auch, dass wir hier sein dürfen und die Folge aufnehmen dürfen mit euch. Und wir haben es eben kurz gesprochen, es ist schon ewig her, dass ich hier war. Es hat sich doch hier einiges auch getan. Ihr habt fleißig angebaut.
Ja, das stimmt. Mussten wir, nach und nach.
Ja, ja. Fand ich auf jeden Fall schon mal jetzt einen schönen Eindruck zu bekommen, wie es hier bei euch ausschaut. Genau, also wir sind hier beim Erzner Galabau oder bei Galabau Workgroup. Bei beiden Unternehmen sitzen beide hier gemeinsam unter einem Dach. Und mit uns am Tisch sitzt der Andreas Kamp und der Björn Joachim. Und wir wollen euch heute mal ein bisschen auf die Zähne fühlen, beziehungsweise mal ein bisschen nachgehen, was denn überhaupt hinter Galawork steckt und wie das dazu gekommen ist.
Genau, und es soll auch ein Interview sein, um mal so ein bisschen ein Bild von euch zu kriegen. Also einmal, was treibt einen an, sowas zu machen? Was für ein Mensch ist man? Und vielleicht auch, welche Fehler habt ihr da gemacht, wo man daraus lernen kann? Und welche Ziele man sich da so steckt. Ich muss sagen, ich war jetzt letztes Mal auch bei eurem Kundentreffen, Galawork Kundentreffen in Hameln. Und habe da auch einen echt schönen Eindruck bekommen von euch. Und ich denke, wir werden auch so ein bisschen über Werte von eurem Unternehmen mal sprechen, was ich sehr interessant fände. Und würde einfach mal sagen, stellt euch ja gerne noch einmal kurz vor für die Leute, die euch nicht kennen.
Soll ich anfangen, Andreas? Okay. Ja, ich bin Björn Joachim. Wie gesagt, ich bin der Gesellschafter und Geschäftsführer von Erzner Galabau, Erzner Bau und Galabau Workgroup. Ich freue mich erstmal, dass ihr beiden da seid. Ich habe ja eine etwas längere Beziehung schon zu Dataflor. Ich bin seit 30 Jahren Dataflor-Kunde, sprich und nutze Dataflor auch sehr intensiv und auch sehr gerne. Und letztendlich war aber auch Dataflor derjenige oder die Firma, die mich dann bewegt hat, sozusagen Galawork nachher zu gründen. Also das heißt, da oben drauf zu satteln, also etwas drauf zu machen. Ich nenne das einfach mal auch mal ganz liebevoll Add-on. Also das heißt, wir sind kein Gegenstück zu Dataflor oder aber auch nicht zu anderen Branchenlösungen, sondern wir sind das Add-on für die etwas verrückteren Galabau-Leute, nenne ich das einfach ganz liebevoll.
Ja, so. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, was du mit Verrückter meinst.
Auf jeden Fall. Ja, sonst zu meiner Person. Ich werde dieses Jahr 55, bin glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Ja, und mir macht mein Job sehr viel Spaß. Die ganzen Veränderungen, das ist auch so ein Lebensmotto von mir, Lust auf Zukunft, Lust auf Veränderung. Und das ist hier eigentlich gang und gäbe, wie du schon, Tobias, vorhin festgestellt hast. Es hat sich in den letzten Jahren hier ein bisschen was getan. Und von daher gebe ich immer auch an eine Veränderung, auch Andreas weiter, der seit, weiß nicht, wie viele Jahren bist du schon da?
4. Um genau zu sein. Genau, damit stelle ich mich vielleicht auch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Andreas Kamp, mittlerweile seit 4 Jahren Teil der Galawork-Familie, sage ich immer, weil es nicht nur wir selber sind, sondern auch unsere Kunden. Ich habe Gartenlandschaftsbau mal gelernt und durch einen glücklichen Umstand dann auch zu Galawork gefunden. Ich habe damals in einem Betrieb Galawork kennengelernt, wo ich eben in der Bauleitung tätig war. Und nach dem Studium habe ich mich dann eben für den Weg bei Galawork entschieden. Mache das Ganze jetzt 4 Jahre lang und ich sage eigentlich immer bewusst mit den Kunden gemeinsam, weil die Verrückten, die mein Chef gerade ansprach, sind eben genau die Leute, die uns nach vorne treiben, die uns besser machen und mit denen wir uns aber auch gerne austauschen, um die Branche noch besser zu machen. Und das ist auch ein Stück weit der Grund, warum wir wahrscheinlich heute auch zusammensitzen, weil wir natürlich der Branche auch was wiedergeben wollen und eben mit Erfahrungsaustausch die Branche dynamischer und besser machen wollen.
Ihr sagt, die Leute sind die verrückteren Leute im Galabau. Wie stellt man sich das jetzt vor, eurer Anstalt oder was soll man da drunter verstehen? Warum sind die Leute verrückt?
Ich nehme das Wort vielleicht mal auf und nehme das von meinem Chef nochmal eben wieder auf. Lust auf Zukunft heißt auch Lust auf Veränderung zu haben und vielleicht auch mal gegen den Strom zu schwimmen oder etwas zu fordern oder etwas zu machen, was nicht direkt jeder andere auch macht. Und damit ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass ich eben hingehe und den nächsten Schritt gehe, was verändern möchte. Und bei meinem Chef, und damit spiele ich den Ball jetzt mal rüber, war es halt vor 15 Jahren eben das Thema Galawork aufzumachen, zu sagen, wir wollen eben den digitalen Tagesbericht, wir wollen eine saubere Zeiterfassung, wir wollen eine tägliche Zeiterfassung haben, was damals ein ganz anderer Schritt im Gartenlandschaftsbau war, weil früher kam vielleicht noch Monats- oder Wochenzettel rein, ich hatte keine saubere Nachkalkulation. Und das ist eben ein Punkt, weshalb eben Galawork auch mit der entstanden worden ist. Aber Björn, da kannst du erstmal ein bisschen mehr zu erzählen als ich.
Genau, das war eigentlich der Start. Eigentlich bin ich vor 15 oder 14,5 Jahren genau an eure ehemaligen Chefs gegangen und habe gesagt, ich hätte brauche für meinen Betrieb eine digitale Zeiterfassung. Wenn ihr jetzt hier rausguckt aus dem Fenster, also wir sitzen ja mitten im schönen Weserbergland, wir sitzen aber auch im Grunde genommen 15 Kilometer entfernt von unserem Einsatzort, also von unserem Haupteinsatzort der schönen Rattenfängerstadt Hameln. Und dort wohnen auch der Großteil meiner, wohnten und wohnen immer noch der Großteil meiner Mitarbeiter, und die mussten im Grunde genommen 15 Kilometer morgens herfahren und zurückfahren, nur weil ich etwas wollte. Ich wollte die genaue Zeiterfassung haben. Also ich wollte abends, spätestens am nächsten Tag, die Zeiterfassung haben von meinen Mitarbeitern.
Das heißt, sie mussten hier stempeln oder?
Nee, die haben das im Grunde genommen so wie oldschool, wie das heute natürlich auch immer noch einige machen, auf einen Zettel geschrieben. Mhm. Und dann haben wir im Grunde den Zettel genommen und haben den dann in Dataflow erfasst. Beziehungsweise ich fange nochmal an, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, haben wir das einmal im Monat gemacht. Also das heißt, die Leute haben das täglich aufgeschrieben zwar, und dann am Monatsende hat man das Ganze dann in Dataflow, haben wir das abgetickert und waren dann sozusagen monatsgenau. War vor 30 Jahren, mhm, ja schon eine Errungenschaft. Dann habe ich im Grunde ungefähr vor 20 Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich möchte das gerne alle 10 Tage haben. Dann war der nächste Schritt nach 10 Tagen, ich möchte gerne die Tagesberichte einmal in der Woche haben. So, und dann kam ich irgendwann an diesen Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte 3 oder 2 tagesgenau, ich möchte mal wissen, weil das konnte Dataflow damals auch schon, ich wollte wissen, wie steht meine Baustelle. Dafür brauchte ich aber Lieferscheine und Stundenerfassung, mhm, sozusagen zeitnah. So, und um genau dieses Problem anzugehen, bin ich dann vor 14,5 Jahren erst an Dataflow und dann aber an die anderen Branchenlösungen auch herangetreten, weil das wäre damals ein Grund gewesen, auch zu wechseln. Mhm. Aber es konnte mir kein anderer liefern. Also weder KS21, Greenware, andere Branchen, BAZ. Es war damals, zum damaligen Zeitpunkt, war das halt einfach noch kein, anscheinend noch kein Wunsch von anderen oder von der Mehrzahl der Kunden. Und so war dann im Grunde der Grund, oder das war dann auch mein Glück, dass ich meinen jetzigen Kompagnon Oleg Voth, also der bei GalaWork mit ist, dass ich ihn dort kennengelernt habe und der im Grunde für Erzener Galabau und für Erzener Bau sozusagen diese Zeiterfassung programmiert hat. Damals schon, das war mein Wunsch, im Grunde genommen automatisiert. Das hat mir euer Herr Honig halt auch zugestanden, dass er mir sozusagen den Datenaustausch, mhm, mit damals schon auch mit Dirk Springer haben
wir. Der hat heute übrigens Geburtstag, Hans
Ludwig. Oh, also, Happy Birthday
an der Stelle.
Genau. Da müssen wir ja irgendwie doch noch singen. Ja,
das möchte keiner hören, glaube ich.
Ja, das war so der Ansatz, dass wir im Grunde diese, heute habt ihr diesen tollen Knopf Baustellenüberwachung, und damals war das noch nicht ganz so komfortabel, aber man konnte das schon alle sehen. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich dann gesagt habe, ich möchte, wie gesagt, die Zeiterfassung, und was ich damals aber auch wollte, den digitalen Tagesbericht. Diese beiden Sachen waren der Start sozusagen für GalaWork. Oder noch nicht für GalaWork, sondern für die erste Lösung für Erzner halt.
Aber
das war ja noch kein Produkt, sondern das war ja erstmal nur für uns, also nur für Erzner.
Und dieses Prozessdenken oder auch dann schneller die Werte von der Baustelle zu bekommen, hat das mit deiner Vorausbildung zu tun? Oder wir hatten natürlich den Zeitpunkt, wo diese Nachfrage dann von deiner Seite aus kam. Das weiß ich wohl auch noch. Da war halt relativ schon mal so, wo man sagt, okay, was will er jetzt genau machen?
Ja, also hast du natürlich den richtigen Punkt gleich angesetzt. Ja, also da muss ich erstmal erzählen, ich habe mal Straßenbauer gelernt, habe ein bisschen Bauingenieurwesen studiert und bin gelernter Bankkaufmann. Das heißt, mein Ansatz, egal ob bei Erzner Galabau oder auch bei Erzner Bau, also ist ja die zweite Baufirma, ist natürlich, auch wir wollen einen schönen Garten bauen, ja. Aber für uns steht schon auch im Fokus, dass wir damit Geld verdienen müssen an der Stelle. Und das Hauptthema ist natürlich, ich brauche eine gewisse Transparenz. Also das heißt, meine Bauleiter brauchen Transparenz im Unternehmen, um dann auch das Verständnis fürs Geld zu verdienen, zu bekommen. Und das funktioniert sozusagen in der Kombination Zeiterfassung in Dataflor, also von GalaWork nach Dataflor oder auch den anderen Branchenlösungen, damit ich eine gewisse Transparenz von der Baustelle zum Bauleiter hinbekomme. Weil der hat dann ja mit dem Berichtswesen, auch von GalaWork sozusagen transportiert an den Bauleiter, hat er ja dann die Chance, Andreas würde sogar ein bisschen sagen, die Pflicht, das Bestmögliche aus der Baustelle auch rauszuholen. Mhm. Also aus dieser Baustellendokumentation, die wir auch mitliefern dort an der Stelle.
Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz den Blick zurück auf die Verrückten unter der Branche. Dadurch ist dann ja GalaWork seit 2012 immer weiter gewachsen. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile von, ich sag mal, Kiel bis zum Bodensee, vom Rheinland bis nach Dresden quer vertreten im gesamtdeutschen Gebiet. Und dementsprechend haben wir dann natürlich auch immer wieder die Kunden gehabt, die dann vielleicht auch mehr wollten in der Branche und die uns dann natürlich auch gefordert haben, sei es dann mit einer Einsatzplanung, sei es dann aber auch mit einer GPS-gestützten Geräte erfassen, dass ich meine Leistungsgeräte noch optimierter erfassen kann, um eben meine Kosten noch besser im Blick zu haben. Und das ist eben der Punkt, warum wir vielleicht sagen, es sind die Verrückten oder die Vorreiter oder die...
Das hört sich so falsch an, ne? Positiv Bekloppten hätte ich...
So kann man das natürlich auch sagen,
ja. Genau. Ja, also man merkt schon, die Leute, die sich damit beschäftigen, die wollen ja ein bisschen weiter. Und aber Björn, als du damals so weit warst, wie wurdest du denn von denen ringsum da angesehen? Was haben die denn darüber gedacht? Weil es ist ja schon einerseits ein trockenes Thema, ein Thema, was sehr weit weg ist. Mhm. Und viele, die, sag mal, sich selbstständig machen, stecken ja gar nicht so tief in diesem Zahlenthema drin. Und du sagtest gerade so, als wir hier eingerichtet haben, du hast sowas Bank-Hintergrund?
Mhm. Genau, ich bin gelernter Bankkaufmann auch, ja, genau.
Okay.
Genau. Ja, also vor 14 Jahren war das halt so, dass der Blickwinkel oder anders gesagt, da wo wir unser Produkt präsentiert haben, gab es halt eigentlich nur zwei Meinungen. Also entweder, oh Gott, der ist ja von der Stasi, der will ja alles überwachen und machen und tun. Also war ich nicht. Also und dann gab es natürlich auch dort schon zu dem Zeitpunkt, jetzt nenne ich das nochmal, die positiv Verrückten, so wie ein Florian Haas oder ein Helmut und ein Florian Haas, die gesagt haben, boah, ja, ist genau das, was wir brauchen halt an der Stelle. Also damals war aber die Gruppen sehr getrennt, es gab keinen Mittelweg dazwischen. Also das ist heute anders. Heute sagt dann vielleicht einer bei der Präsentation, ja, ich weiß nicht, ob wir uns das schon zutrauen an der Stelle, aber vor 14 Jahren waren die Gruppen auf jeden Fall deutlich gestreuter in positiv und in negativ. Mhm. Ich glaube, dass heute die Notwendigkeit auch eine andere ist und natürlich auch die jüngeren Leute so etwas einfach voraussetzen, auch in der grünen Branche. Also eine Zahlentransparenz, überhaupt eine Transparenz, aber auch eine Zahlentransparenz.
Dennoch merkt man, dass man in der Branche diejenigen, um das Wort vielleicht nochmal aufzugreifen, mitbekommt, die auch ein bisschen Angst vor der Digitalisierung haben, eben auch sagen können, hey, wir sind damit nicht groß geworden, wir haben vielleicht auch Angst, das einzugeben oder was du gerade sagst, Björn, können meine Mitarbeiter das überhaupt? Also diesen Faktor haben wir auch sehr stark mit drin.
Ich glaube, also wir sind ja auch im Tief- und Straßenbau unterwegs und von mir Freunde sind im Hochbau unterwegs. Wir haben natürlich im Gartenbau etwas auch Außergewöhnliches. Wir haben dort mit vielen Künstlern und tollen, also wir haben ja ein tolles Produkt, das muss man einfach so sagen. Wir haben ja wirklich Leute, wir schaffen etwas Individuelles. Also es ist ja noch größer einzuschätzen als ein Hausbau, weil das macht der Architekt zwar, keine Frage, plant das sehr schön, aber trotzdem der Gartengestalter, Architekt und Ausführende, das ist ja im Grunde wirklich ein, ich sag jetzt mal so, ein Unikat, was wir jedes Mal herstellen. Hm. Wobei ich dann früh für mich gedacht habe, das stimmt ja nicht ganz, wir bauen ja nur Teilunikate. Weil wiederkehrende Prozesse wie die Rasenansatz, wie den Bordstein setzen, das ist, und das war auch nachher der Antrieb, dass wir die Erfassung sozusagen und Auswertung so detailliert haben wollen, weil wir wollten auch aus diesen Teilunikaten lernen.
Was haben denn deine Mitarbeiter damals davon gehalten? Fühlten die sich dann auch kontrolliert oder
sind da Leute gegangen?
Nein, überhaupt nicht. Also die Zeiterfassung war gar nicht das Problem, weil, das muss man ja so sagen, das denken ja nur wir, die in der Branche sind oder das einführen wollen, vielleicht denken ja so, oh Gott, Zeiterfassung. Aber wo gibt's denn überall eine Zeiterfassung? In jeder Fabrik, also Erzen lebt halt hier von der Erzener Maschinenfabrik und von der Erzener Brotfabrik, also Maschinenbau und Lebensmittelgeschichte. die ganzen Mitarbeiter stempeln schon seit Jahren, gibt es eine Stempeluhr. Als ich in der Bank gelernt habe, eine Stempeluhr war halt...
Das ist ja auch für beide Seiten eine Sicherheit letztendlich, oder? Weil dann weiß ich auch, dass meine Stunden auch entsprechend ankommen,
die Genau so. Also ist ja auch auf der anderen Seite, ich weiß, was ich bekomme halt an der Stelle. Und das war natürlich in so einer Wohlfühlumgebung wie Gartenlandschaftsbau war das erstmal zwar verpönt, aber meine Mitarbeiter hatten da überhaupt kein Problem, weil ich ja das korrekte Einfordern auch schon in der analogen Welt dichter herangefordert habe.
Ich denke, das ist auch viel wichtiger, dass der Prozess, also das sehe ich immer wieder, wenn wir in der Beratung sind, dass der Prozess analog erstmal gut funktionieren muss, bevor man den digitalisiert. Alleine, dass man irgendwie begreift, dass man zum Beispiel Stunden positionsweise erfasst, um die nachher nachzukalkulieren. Ne?
Ich glaube, da kann Andreas auch ein bisschen was zu sagen.
Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass die Leute verstehen, warum sie das machen. Wenn ich das als Chef eben einfordere, ohne eben nachher den Mehrwert für, ich sag mal, das gesamte Unternehmen darzustellen, es ist sehr schwierig, den Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, weil er eben genau diesen Kontrollgedanken bekommt. Ich erinnere mich an alte Kunden von uns. Wir haben ja so ein Ampelsystem, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wo der Vorarbeiter schon sieht, okay, war das, was ich heute geleistet habe, eigentlich so, wie wir es uns vorgestellt haben, oder wo sind die Abweichungen, wo kann ich eben mit agieren, wo kann ich eben den Prozess optimieren oder auch das, die Leistung nachher verbessern. Und das ist eben was, was für dieses Echtzeit-Controlling sehr, sehr relevant ist und auch der Vorarbeiter sehr, sehr relevant, und den muss ich halt mitnehmen, den muss ich mit ins Boot holen, den muss ich dann halt auch, ich sage immer, das ist ein Erziehungsprozess, dem auch immer Stückchenweise Informationen mitgeben und sagen, hey, pass auf, das machen wir jetzt mal so, aus den Fehlern lernen, dementsprechend was machen wir das nächstes Mal so. Und da brauche ich halt einfach die Jungs auf der Baustelle, weil die sind mein Auge und mein Ohr, gerade in der Bauleitung. Und wenn ich überlege, wie viele Bauleiter noch täglich auf der Baustelle sind, wird das halt mit einem digitalen Prozess einfach weniger, weil sie halt einfach viel, viel besser informiert sind. Und habe ich gut draußen einen guten Vorarbeiter, kann ich mir halt im Büro vielleicht die ein oder andere Tätigkeit auch sparen. Aber es ist eben ein Erziehungsprozess, der sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg entwickelt. Und wie du gerade schon sagtest, Thomas, ne, das kommt, wenn der analoge Prozess ja schon da ist, ist es viel, viel einfacher, als wenn man den komplett neu aufbauen muss.
Ich glaube, Andreas hat das schon gerade ganz gut auf den Punkt auch gebracht, um das mal in zwei knackigen Sätzen zu sagen. Erstmal müssen die den Nutzen verstehen, also dahinter, was will ich damit bezwecken? Und dann ist es auch so, gibt da so einen Spruch, wenn ich das verstehe, warum ich etwas mache, ist das Wie auch erträglich halt. Also warum tue ich das? Also ich will mehr Transparenz, ich will mehr Zahlen haben, dann kann ich auch Wie, also den Weg dahin auch besser ertragen.
Ja, bring den Leuten nicht bei, ein Boot zu bauen, sondern lehre denen die Sehnsucht nach der See, oder wie war der Spruch?
Genau,
ne?
Irgendwie so, ja.
Jetzt komme ich aber poetisch. Ich rein.
Sehr gut.
Aber diesen gemeinsamen Weg in die Digitalisierung zu gehen, gibt's da irgendwie einen goldenen Weg? Also es geht ja, glaube ich, ganz viel um Wissen. Es gibt mittlerweile ja auch in der Ausbildung ganz oft schon Berührungspunkte mit dem Thema Digitalisierung. Wie sollte man das im Büro als Ausbildungsleiter irgendwie vorleben, oder wie sollte man generell die Mitarbeiter irgendwie da mitnehmen? Ich kriege das immer mit, dass ihr sehr intensive Seminare bei den Kunden vor Ort macht und die Leute das schon zelebrieren, ja, wenn ihr da wart, und auch mit den T-Shirts und so weiter, auch bei den Firmen, wo ihr sehr stark seid, dass sie sehr, sehr eng mit euch verbunden sind. Bei dem Kundentreffen hat man ganz oft gehört, ja, wir haben das mitentwickelt, haben ganz viele Gallabauer gesagt. Ganz, ganz toll. Aber man muss ja bei allen Sachen die Mitarbeiter da mitnehmen.
Es ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, dass wir aus der Branche kommen und mit den Jungs die Sprache sprechen. Das, wie gesagt, ich komme selber aus dem Gartenlandschaftsbau, und wenn man dann mit den Jungs ins Gespräch geht und die merken, okay, da habe ich jemanden, der ist wie ich, der ist jetzt nicht abgehoben, dann kommt man in den Austausch, dann sagen die halt auch direkt mal, mach das mal so rum, und ich sage auch bewusst, ein ehrliches Feedback ist mir viel, viel mehr wert, als wenn es irgendwie so geschönt ist. Das heißt, ich hoffe, darf das in dem Podcast sagen, ich sag immer, ihr könnt mich gerne Arschloch nennen, ich habe da kein Problem mit, weil nur dann können wir eben in einen konträren, aber guten Austausch gehen, und das ist eben das Wichtige, und so lebt halt auch Gala wirkt dadurch, dass wir halt wirklich uns, ich sag mal, den Ball zuspielen, auch mit dem Kunden diesen Ball zuspielen, und letzten Endes dann halt auch dort mit dem Mitarbeiter und aber auch dem Unternehmer und dem Bauleiter die Software halt besser machen, und da holt man sie halt einfach viel mehr mit ins Boot. Und das, was da rauskommt, spricht, glaube ich, für sich, wenn wir jetzt angucken, wie GalaWorks sich entwickelt hat, was für viele kleine Knöpfe in vielen verschiedenen Bereichen dazugekommen sind, macht das einfach die Software als Anwender auch zum Mehrwert.
Ich glaube, unsere größte Stärke ist natürlich noch, dass wir, also A, mit dem Baubetrieb, dass wir in einem Gebäude sogar auch sitzen, also dass wir diese Nähe, wir sind noch näher dran am Kunden als ihr von Dataflor. Ihr habt ja sonst auch schon eine sehr gute und enge Beziehung zu euren Kunden. Das haben natürlich auch KS21 und Greenware versuchen das natürlich genauso. Hier ist es aber zum Beispiel auch so, ihr musste unser Auszubildender, also unser Fachinformatik-Auszubildender musste letzte Woche mit raus auf die Baustelle mal. Also geil, ja. Weil er sein Berichtsheft, also irgendwelche Sachen, zumindest kam unser Dominik kam an und sagte, Mensch, also wir haben zwei Azubis, die Fachinformatiker sozusagen lernen, und unser Lukas hatte dann irgendwelche Sachen zum wiederholten Male nicht abgegeben, und dann hieß es, okay, was können wir ihnen jetzt mal gut tun? Und dann war ein Tag bei schlechtem Wetter auf der Baustelle mal angezeigt.
Sehr gut.
Und das ist das, was wir aber auch den unseren Programmierern mitgeben, also die Nähe zur Baustelle, dass sie auch, wenn wir hier zusammen feiern oder mal was essen oder sonst irgendwelche Sachen machen, dass wir dann die Ärztner und auch GalaWorks zusammensitzen, damit auch der Mann, der an der Schaufel ist, auch mal sagen kann, ey, das ist aber blöd zu bedienen in der Software, dieser Austausch, oder aber auch umgekehrt, also mein Kompagnon zum Beispiel, Oleg, ist wirklich, ich will nicht sagen, noch kein guter Bauleiter, aber der hat also ein enormes Verständnis für die ganzen Prozesse im Bau, weil er natürlich hier in der Mittagspause im Flurfunk dabei ist. Deswegen haben wir uns damals auch, da haben wir uns entschlossen, den Neubau direkt dran zu setzen, dass die Ärztner und GalaWorks in einem sind. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass solche Leute wie Andreas, der sozusagen ja unser Kopf nach draußen ist für Vertrieb und so weiter, dass der halt auch wirklich Ahnung von der Branche hat. Mhm. Ich sag mal, er kommt halt auch sogar familiär aus dem Gartenlandschaftsbau.
Und ich wollte jetzt auch nochmal von der Zeit so ein bisschen wieder zurückgehen, weil du sagst, du hast dir dann Entwickler quasi, dann Kompagnon gesucht. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ich meine, so eine Softwareentwicklung, das wissen wir, muss ja irgendwie auch finanziert werden, das Ganze. Führ uns nochmal einmal kurz durch, würde mich interessieren.
Ja, das war natürlich, am Anfang hat das schon Erzner GalaWorks, oder die Erzner haben das natürlich am Anfang schon finanziert, weil das Ganze ja für die auch programmiert wurde. Also es war ja eine klassische Auftragsfinanzierung. Nette Geschichte war dann am Anfang, als ich meinen Oleg oder damals noch Herrn Voth, also Oleg Voth, kennengelernt habe, habe ich ihn dann irgendwann mal gefragt, Mensch, Herr Voth, was ist denn alles möglich? Und dann hat er gesagt, naja, wenn Sie mir das Ganze erklären, dann ist das überhaupt kein Problem. In der EDV ist eigentlich fast alles möglich. Und das war dann auch so, wenn ich den Prozess verstehe, sagt er, dann kriege ich das auch hin. Wir hatten zum Beispiel ein nettes Beispiel, dass wir auf den Osnabrücker Baubetriebstagen, die ja dann demnächst wieder sind, habe ich dann einen Vortrag gehalten über GalaWorks gleich ziemlich am Anfang. Es war natürlich auch eine Bühne für uns, und habe dann im Grunde einen Vortrag gehalten über digitale Zeiterfassung und Bautagesbericht. Und dann kam der Professor Niesel auf uns zu hinterher und hat dann im Grunde gesagt, oh, sehr cool, und was ist da so in der Kalkulation, und das greift da so ein, genau da, wo ich mit meiner Lehre anfasse. Und naja, und dann haben wir abends beim Bierchen noch die eine oder andere Feinheit besprochen, und am nächsten Morgen hat sich Oleg dann hingesetzt und hat auf den Rückweg von Osnabrück bis nach Erzen, hat dann im Grunde um die Änderungswünsche von dem Herr Professor Niesel sozusagen dort eingefügt.
Aber war das geplant, dass man das als Produkt sozusagen nach draußen bringt?
Also das war natürlich am Anfang, also zu dem Zeitpunkt schon, aber das war nicht mein Antrieb. Also das war nicht mein Antrieb. Ich wollte ja mein Bedürfnis, also meine Zielvorgabe decken erstmal. Also dass ich im Grunde genommen mehr Transparenz in meinem Unternehmen kam. Das kam dann eher dazu, dass der ein oder andere Kollege hier um die Ecke erstmal gesagt hat, boah, das ist gut, das will ich auch haben. Das war eigentlich so der Antrieb.
Okay.
Ja. Was hat das gekostet damals? Kannst du das sagen, bis ihr eine Lösung hattet, die funktioniert hat?
Also wir haben fast, also in den ersten Start waren es fast 100.000 Euro, die wir in den ersten 2 Jahren sozusagen aus Ärzten aufgewendet haben, auch natürlich falsch losgelaufen sind. Jetzt muss man überlegen, es gab damals noch kein Smartphone. Also wird dich kaum vorstellbar.
100.000 Mark, ne?
100.000 Mark, dann noch stimmt, hast auch recht, genau. Ja, genau, genau. So, und es gab aber noch kein Smartphone. Also ich sag mal, die ersten Zeiterfassung war dann halt wirklich so, die mussten halt hier irgendwo am Rechner, haben die sich dann selber eingeloggt auf dem Laptop, zu Hause, wie auch immer. Wobei, es gab schon Zalando, gab es dann schon. Also von daher war das dann wiederum so, das Internet war ja schon, war schon da. Das Problem war eher das Smartphone. Und das kam ja im Grunde und dann, glaube ich, ein Jahr oder 2 Jahre später. Also die erste Zeiterfassung ging bei uns auch per SMS. Also das heißt, ich konnte per SMS, konnten wir die Zeiten erfassen.
Ja, Internet war mal der gefährliche Knopf auf dem Telefon, wo man nicht drauf klicken durfte.
Genau.
Ist die Pipette-Karte leer.
Das kennst du also noch?
Oh. Ja, ja, natürlich.
Uns war halt nur von Anfang immer wichtig, dass wir auch einen Austausch haben. Also dieses, und da bin ich auch Dataflow und jetzt in anderen Branchenlösungen dankbar, dass es ein automatisierter Austausch ist. Also dass wir nicht erst noch eine Doppelerfassung machen müssen. Das war zum Beispiel am Anfang so mit 1-2-3 erfassen oder anderen Zeiterfassungssystemen, dass ich dann irgendwelche Excel-Listen führen musste und so weiter und so weiter. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht erst noch wieder in unserem System die Projekte, die es ja in Dataflow schon gab, dass ich die nochmal händisch erfasse. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte ich wollte ja Zeiten ersparen, Transparenz haben und solche Sachen. Und von daher war ja auch das, dieser Austausch wichtig. Das haben wir vor 2 Jahren ja dann auch nochmal, sind wir da ganz in die Offensive gegangen, überhaupt, dass wir noch mehr die Daten, vernetzten Daten, das war ja das Thema des Kundentreffen in 2023, vernetzte Daten, passt ja auch zu eurem Logo und zu eurem Anspruch. Und das muss auch für die Zukunft so sein. Also wir müssen noch mehr Daten vernetzen, noch mehr Daten handeln. Und wer die Daten sozusagen haben will oder produziert, ob das jetzt Dataflow ist, ob das KS21, GalaWork, GeoCapture, Nanolink oder Forster Arbeitssicherheit ist, das muss auch unser Anspruch sein, dass wir die Daten besser vernetzt bekommen.
Was würdest du heute anders machen?
Viel. ich sag mal, selbst was wir im letzten Jahr alles gelernt haben, ich meine, kann Andreas ja auch vielleicht mal was zu sagen. Also wir haben natürlich wir sind auch oft in die falsche Richtung gelaufen. Also
zum Beispiel? Hast du irgendwie so eine Situation, die du vielleicht erklärst?
Also gerade so ganz aktuell natürlich, dass wir so eine One-Man oder eine Two-Man Björn Joachim und Oleg eine Foodshow gemacht haben. Das war natürlich auch, ging ja auch gar nicht anders, also auch aus finanziellen Gründen. Aber das würde ich heute natürlich, heute haben wir einen Product Owner, unseren Daniel Hermami, das ist ja euer Dirk Springer. Wir sind damals einfach, wir haben Oleg was erzählt und er ist losgelaufen halt. Das war damals gut so und auch richtig so. Und das war natürlich auch unsere Riesenstärke. Aber dadurch sind wir natürlich auch im Programm 5-mal falsch abgebogen, nenne ich das jetzt mal so. Und da müssen wir einfach insgesamt professioneller jetzt werden. Also das ist so, glaube ich, das ist so gerade unser größter Ansporn, also noch professioneller zu werden.
Ich fand es sehr bemerkenswert, dass ihr so total transparent und klar und offen auf diesen Kundentreffen wart. Was ja, finde ich, einmal euch irgendwie abhängig macht von den Leuten. Andersrum die Leute aber auch in diese Selbstwirksamkeit, in diese Verantwortung bringt, dass die ja dafür verantwortlich sind, dass die Software besser wird.
Also was ich am Anfang schon gleich für mich, oder nicht am Anfang, aber nach 2-3 Jahren festgestellt habe, es gibt ja keine Björn Joachim oder Erzner Galabau-Lösung. Also jeder Betrieb, jeder Gartenlandschaftsbaubetrieb, ich glaube, wir sprechen von 21.000 gerade so in Deutschland. Ich glaube, jeder Betrieb ist anders. Also es gibt viele Parallelen, ne, das ja. Aber es wäre anmaßend zu sagen, ich mache das so wie Björn Joachim, ich mache das jetzt so wie ein Volker Kreier, wie ein Florian Haas. Das wäre, glaube ich, anmaßend an der Stelle. Und so müssen wir natürlich auch in der Softwareentwicklung rangehen. Ja, also ich glaube, der Podcast mit Dirk Springer, mach mir mal den Kopf dahin.
Ja.
Das ist natürlich auch schwierig, das so zu machen. Aber trotzdem muss die Software noch einen gewissen Spielraum. Also wir müssen so einen Korridor, das hat Andreas auch zum Beispiel ganz klar in den Schulungen. Es gibt einen Korridor, glaube ich, den Andreas den Leuten gestattet. Aber danach, rechts oder links, ist dann auch vorbei. Und trotzdem, das muss man schon den unseren Kunden, wir wollen ja nicht komplett in deren Entscheidungen eingreifen.
Es gibt halt nicht die eierlegende Wollmilchsau, ne? Also kein Betrieb macht alles perfekt. Jeder Betrieb, wie Björn gerade schon sagte, macht es ein bisschen anders. Mein Lieblingsspruch ist eigentlich immer, dass Software Strukturen schafft, aber sie auch ganz klar einfordert. Ne? Das heißt, beim Papier kann ich ja einfach irgendwas draufschreiben, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. Kann ich sagen, passt oder passt nicht. Aber bei der Software kann ich dann halt schon dahinter Prozesse hängen und sagen, okay, da ist was falsch, guck dir das mal bitte an. Ne? Und das kann dann auch jemand vielleicht machen, der von der Materie nicht so viel Ahnung hat.
Es ist ja schon ein bisschen therapeutisch, ne? Wenn man es mal so runterbricht. Also man muss sich ja damit beschäftigen. Und dann tut es ja auch weh, wenn man Sachen
nicht man macht. Legt auch den Finger definitiv in die Wunde rein und sagt halt ganz klar so, das ist dein Verantwortungsbereich und das ist dein Verantwortungsbereich. Und das ist halt das Schöne bei der Software, dass du das halt auch, oder zumindest bei GalaWork, und wir arbeiten für dieses Jahr noch intensiver dran, dass wir genau diese, ich sag mal, Schnittstellen, Schwachstellen zwischen den einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen eben auch aufzeigen. Ja, das heißt, wenn der Mitarbeiter merkt, mein Vorarbeiter hat seine Zeiten nicht erfasst oder für den Mitarbeiter eben mit, so fängt der Mitarbeiter schon an zu reklamieren. Dann geht's in die nächste Ebene. Der Bauleiter kann das Ganze aber auch kontrollieren und sagen, ey, hat mein Vorarbeiter jetzt einen Bericht geschrieben? Sind die Arbeitszeiten erfasst worden? Sind die Leistungen erfasst worden? Und dann geht's in die nächste Ebene, dass der Chef eben auch auf Knopfdruck sieht, ey, pass auf, dieser Bauleiter läuft gerade vielleicht seinem Ziel hinterher. Da sind gewisse Daten nicht da. Das heißt, da gibt's halt schon intensive Kontrollmechanismen, die natürlich in der analogen Welt so erstmal auch aufgebaut werden müssen. Ne?
Hat sich eure Firma in den letzten Jahren, also von meinem Eindruck her, hat sich schon ein bisschen was bei euch, also klar, es hat sich viel geändert, aber auch von der Ausrichtung her geändert, weil so in den Anfangsjahren habe ich es wahrgenommen, dass es eigentlich eher eine Lösung war für, ja, ich sage jetzt mal die Verrückten, die, wie du es gerade gesagt hattest, also die Großbetriebe, die mehr in die Zahlen rein wollten. Und es war so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es kapazitätstechnisch war, aber auch wahrscheinlich investitionsbedingt, eher für so einen bestimmten Kreis vorbehalten.
Ja, das war schon am Anfang natürlich so vorgesehen, dass wir, nicht vorgesehen, aber hat man dann schon gemerkt, es waren dann etwas die, wie wir es vorhin gesagt haben, netten, verrückten, Zahlen interessierten und so weiter. Aber mittlerweile sehen wir halt schon auch, dass der Bedarf halt auf jeden Fall erstmal ein anderer nochmal geworden ist. Und am Anfang waren das dann schon die mittleren bis größeren Betriebe, die dort Interesse gezeigt haben. Heute sind das schon auch die Unternehmen, die noch mehr im Bereich der Digitalisierung, also noch mehr Tiefgang haben wollen. Mhm. Und auch die Betriebe, die sich so ein bisschen schneller noch entwickeln wollen. Also das ist schon so heute ganz klar eine andere Herangehensweise der Betriebe auch geworden. Also und gerade dieses auch Entwickeln halt. Also und dazu gehört einfach Software dazu. Und das hat Andreas gerade sehr gut nochmal gesagt. Software fordert einfach auch Strukturen ein. Das ist ja bei Dataflor oder den ganzen Branchenlösungen nichts anderes. Und das ist halt unsere Stärke halt auch. Wir fordern und liefern Struktur mit.
Also ist jetzt mittlerweile auch so, dass ihr wahrscheinlich nicht mehr so, also schon noch flexibel, nicht mehr so flexibel wahrscheinlich seid wie am Anfang, weil es einfach jetzt auch schon eine gewisse Grundanzahl an Anwendern gibt. Und wenn Wünsche kommen, dann muss das natürlich genau eingetaktet werden.
Ne? Das ist es zum einen, aber zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach so, dass der Markt sich gewandelt hat. Vor 10 Jahren war die Branche, sagen wir, immer noch nicht so weit, eben genau in dieses detaillierte Berichtswesen einzusteigen. Und mittlerweile, ich sag mal, auch durch die Lehre, ich bin ja selber an der Hochschule gewesen, wird es auch dort schon vermittelt für junge Ingenieure und die fordern es natürlich dann im Betrieb auch ein. Und was, ich sag mal, der Unternehmer mit 55, 60 vielleicht damals noch nicht hatte, wird jetzt von der nächsten Generation, die in die Bauleitung einsteigt, eben gefordert und gesagt, hey, da gibt's was Cooles. Ich habe auch mittlerweile schon einige Bauleiter erlebt, die eben den Betrieb gewechselt haben, die dann quasi auch GalaWork dann mitgenommen haben und gesagt haben, ey, das ist das Ding, was wir brauchen, um unsere Baustellen besser zu machen. Und da merkt man natürlich auch, ich glaube, eher einen Wandel in der Branche als in unserer Software, dass wir jetzt sagen, wir haben nicht früher gesagt, wir wollen ein elitäres Produkt für 50 Galabau-Unternehmen, sondern wir haben jetzt ein Produkt, was halt für diejenigen, die digitaler weiter aufgestellt sein wollen, die detaillierter in das Berichtswesen einsteigen wollen und in die Auswertung einsteigen wollen. Genau das bieten wir eben an. Und ich glaube, dass der Markt sich eben da eher für geöffnet hat.
Also wir haben natürlich auch den Ball aufgenommen, der uns von unseren Kunden dann zugespielt worden ist. Also erste Aussage, die Branchenlösung, das beginnt bei euch, endet aber auch bei KS21, Rita Bosse, Greenware oder anderen. Weiter
bis in die DATEV, also.
Oder bis in DATEV rein. Also das heißt, ihr habt ja auch Herausforderungen. Also ihr steht ja auch gerade vor riesigen Aufgaben. Also die Schnittstellen zu AutoCAD noch besser machen. Das Thema Vermessung, Aufmaß und so weiter. Also das heißt, ihr habt ja auch riesige Aufgaben. Und wir haben einfach diesen Ball aufgenommen, diese Schnittstelle nach draußen. Den Ball haben wir aber aufgenommen. Wir wollen dort einfach im Bereich Baustellen, Dokumentation, Strukturen nach draußen in den Prozessen, wollen wir halt ansetzen. So, und dann haben wir natürlich auch unsere Ressourcen ausgebaut. Also das heißt, wir haben hier mittlerweile 6, 7 Entwickler nachher sitzen. Und das heißt, wir wollen und sind dann natürlich auch Fluch und Segen. Jetzt müssen wir natürlich auch weiter, also wir müssen uns weiterentwickeln. Also wir brauchen mehr Kunden, aber auch mehr Sachen, die wir sozusagen anbieten können. Das ist gerade so unser Antrieb auch.
Ihr habt das Lizenzmodell auch irgendwie umgestellt?
Genau, wir sind im Grunde schon in diese SaaS-Lösung reingegangen. Und das war für uns auch wichtig, weil
Software as a Service.
Genau, Software as a Service. Man muss jetzt so sagen, das Problem ist ja, wenn ich nur vertreibe, das macht ihr, glaube ich, auch noch. Okay, ihr habt dann eure Hotline- und Providing-Gebühren halt
auch. Auch Miete mittlerweile auch.
Auch gut so. Weil wenn ich nur verkaufe, so waren wir in den ersten Jahren unterwegs, ist das natürlich eine gute Geschichte. Also erstmal ein schöner Erlös, keine Frage. Aber ich muss das Programm ja weiterentwickeln. Und das kann ich im Grunde genommen, weil der Verkaufserlös, der ist ja in dem Jahr erstmal super schön. Das hat mir erstmal geholfen. Dann holt sich aber auch der Staat was über den Gewinn wieder rein. Und das neue Jahr beginnt wieder bei Null. Und wir brauchen halt regelmäßige Einnahmen, um im Grunde genommen das Entwickler, nicht nur das Entwickler, also ich sag mal, Andreas will auch ein bisschen Geld haben. Ich glaube, bei euch ist es ja auch so. Ihr seid ja auch
von Luft und der Liebe.
Ihr seid ja bei Dataflow auch nicht unentgeltlich unterwegs. Und von daher müssen die Unternehmen halt einfach regelmäßige Einnahmen einfach generieren, um das halt einfach auch, um sich weiterzuentwickeln. Dazu braucht man das Geld. Und dann muss man so sagen, das ist natürlich so in der Branche, Bau ist die Notwendigkeit, Geld für Software oder für solche Entwicklungen außerdem noch nicht da. In der Automobilindustrie oder Maschinenbaubranche, die geben deutlich mehr Prozente aus für Digitalisierung.
Womit würdest du das dann vergleichen? Weil oft kommt immer dieser Vergleich, wenn die Leute sehen, das kostet etwas, das kostet irgendwie Geld und die können diesen Gegenwert irgendwie nicht greifen, weil es ja Software ist. Es rappelt nicht, macht keinen Lärm, es bewegt nicht Erde.
Also ich bin ja auch noch ein klassischer Bauunternehmer. Wenn ich mir natürlich einen Kettenbagger hole, das ist natürlich mega, da kann ich mich draufsetzen, fahre in den Dreck rein, mache und tue. Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnisgefühl. So, das muss man so sagen. Und das ist, glaube ich, das Problem der Softwareentwicklung oder Software Branche generell, dieses Erleben, also die Spielehersteller kriegen das natürlich hin, aber eine Software, wo ich Angebote, Rechnungen, wo ich AutoCAD oder Drohnen, das ist ja nicht sexy, also das kann man ja nicht irgendwie so, und das ist natürlich dieses...
Muss ich schon verrückt sein, ne?
Ja, genau, muss man schon eben verrückt sein, wie einfach unsere Kunden so sind. Und genau das ist es natürlich, dass man diese Bereitschaft, also muss dann irgendwo da sein. Aber wer hätte vor 20 Jahren für Fernsehen gucken, für Netflix was bezahlt? Also das ist nun mal auch Lauf der Dinge. Also ändern sich die Sachen. Und ich glaube auch, dass Softwarekäufe irgendwann aus sind. Also auch, ich schätze mal, auch bei Dataflow wird das in 4, 5 Jahren wahrscheinlich Geschichte sein.
Ich nehme vielleicht nochmal das Beispiel von Thomas eben auch mit dem Internetknopf auf dem Handy damals, ne? Also es ist ja auch ein Abo quasi, was man abgeschlossen hat. Früher waren Abos tabu, mittlerweile mit Amazon Prime, Netflix etc. sind Abos mittlerweile eigentlich gang
und gäbe. Ja, bei dem Internetknopf war das so, du hast, wenn du Daten abgerufen hast.
Das konntest du aber auch schon als Abo teilweise mit reinnehmen, okay. Oder diese Abos für den Klingelton etc., da gab es ja auch genügend.
Das ja, aber Spar Abend.
Ja, genau. Also die gab es ja schon. Ja, das war aber Werbung. Damals aufgrund dieser Tatsache halt verpönt, weil man es halt nicht mitgekriegt hat und es immer wiederkehrend dieser Betrag war. Und mittlerweile ist es halt was anderes. Ich nehme immer noch ein schönes Beispiel mit auf, wenn man sich Unternehmen anschaut, die vertrauensvoll arbeiten, wo die Mitarbeiter gegenseitiges Vertrauen haben, die arbeiten viel, viel effektiver, die Effizienz ist einfach viel, viel höher. Es ist aber einfach nicht messbar. Und das ist genau das Thema bei Software eben auch. Beim Bagger kann ich sagen, wie viel Kubikmeter Boden löffelt der mir in der Stunde von A nach B. Damit kann ich mir nachher vielleicht meinen Umsatz ausrechnen und sagen, die Maschine amortisiert sich nach 2-3 Jahren selber. So, das kann ich bei Software eben nicht. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Knackpunkt, weshalb Software natürlich auch mit diesem neuen Verpreisungsmodell dem Kunden erstmal den Mehrwert dargestellt werden muss. Und wir machen das vielleicht da wieder wink mit dem Zaunfall zurück auf meinen Chef, der Bankkaufmann ist, auf die Planstunden, weil damit kann ich mein Unternehmen natürlich ganz klar vorbereiten und berechnen. Und dann kann man es auch wieder runterbrechen und sagen, was hat GalaWork denn überhaupt für Kosten pro Stunde, pro Mitarbeiter, um dann vielleicht auch den Erlös, der daraus resultiert wird.
Wie viele Kunden habt ihr jetzt aktuell?
Ich habe nachgeguckt, gut 160 derzeit. Mhm. Genau. Gesamtdeutschlandweit. Wobei von 10 bis 200 Mitarbeitern sind wir, glaube ich, alles mit dabei.
Wobei für uns die Rechengröße halt eher auch die Nutzer sind. Ich weiß nicht, ob du die Zahl auch parat hast. Also Andreas, das weiß ich jetzt nicht.
Gut 8.000 Nutzer sind
das. Das ist für uns halt, weil unsere Kunden bezahlen halt nach Nutzern halt.
Ja. Was ich sehe, ich bin jetzt knapp 3 Jahre hier bei Dataflow, arbeite auch schon 12 Jahre irgendwie mit Software oder so oder noch länger. Länger. Worauf ich hinaus will, ich glaube, diesen Tonus, den man sonst hatte, wenn man Software gekauft hat, jedes Jahr kommt eine neue Version raus, einmal im Jahr verändert sich die Sachen. Ich glaube, das hat man auch in Zukunft nicht mehr. Also so wie ihr beim Kundentreffen gesagt habt, dass ihr wechselt dieses Modell, weil man schnelllebiger wird in der Entwicklung.
Software wird deutlich schnelllebiger, weil wenn wir früher davon gesprochen haben, dass die Software on-premise, also irgendwo auf einem separaten Server lag, der Kunde ist selber dafür verantwortlich, ein Update zu machen. Fangen wir mal bei Sicherheitsupdates an. Windows macht das seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Jedes Mal, wenn ich meinen Windows-Rechner, Gott sei Dank habe ich seit 4 Jahren keinen mehr, hoch und runter fahre, macht der automatisch Updates, weil wieder irgendeine Sicherheitslücke entdeckt worden ist. Das kann ich halt bei einer Software, die irgendwo liegt, wo ich als Hersteller gar nicht drankomme, kann ich ja gar nicht gewährleisten. Und dementsprechend geht man natürlich auch weg dazu und geht halt hin zu dieser Cloud-Variante, wo GalaWork ja auch schon seit langem liegt oder schon von Anfang an sozusagen dort entwickelt worden ist. Und dann habe ich natürlich als Hersteller einen ganz anderen Zugriffspunkt auf die Software und kann sie immer aktuell halten, was natürlich auch einen großen Mehrwert für den Kunden darstellt. Ja, der Kunde hatte direkt das neueste Ergebnis, es ist immer das neueste da, was natürlich einen riesen Mehrwert widerspiegelt.
Ich glaube, wichtig ist halt auch diese Umstellung auf Software as a Service, dass ich auch so kleine Gimmicks einfach mal rein programmieren kann, ohne da einen riesen Fass oder irgendein Modul also zu verkaufen. Mhm. Also waren wir ja auch lange unterwegs mit Modulen. Also ihr habt das ja auch immer noch oder habt's gemacht. Und das war ja auch so gang und gäbe. Man musste ja dann auch den Bestandskunden musste man versuchen, ja etwas zu verkaufen, um dann halt neue Erlöse zu generieren.
Ja, es war eher die Ausrichtung eigentlich auf das Unternehmen, so wie ich das zumindest fühle. So, als ich noch Dataflow-Kunde war, war das auch das Thema, was brauche ich denn überhaupt? Ich möchte nicht mehr bezahlen, als ich gerade brauche. Mhm. Und so.
Aber wer kann dir denn sagen, was du brauchst?
Ja, mein Berater, also Tobias, der war damals ein Berater,
der an der Stelle uns verkauft hat. Ich nehme meinetwegen Investmentberater. Was haben die meistens für ein Ziel? Wenn ich jetzt zu meiner Vorortsparkasse gehe oder Vorortbank gehe, was haben die für ein Ziel? Die sehen meistens ihr persönliches Ziel und nicht das Ziel des Kunden selber. Ja, das ist ja ganz großer Mehrwert, was ich auch meinem Chef immer sage. Ja. Wir zum Beispiel bei uns, wir hängen an 0,0 Provision, weil ich sonst in den Zugzwang komme, meinem Kunden muss ich was verkaufen, damit ich davon selber eventuell leben kann. Also ich bin jetzt seit 4 Monaten Vater und dann hat man natürlich vielleicht auch einen anderen Stellenwert dahinter und sagt, ich brauche das Geld nachher, um leben zu können. Und das war was, wo ich mich ganz klar von abgekapselt habe und gesagt habe, ich möchte mit dem Kunden die beste Lösung finden. Und es fliegen ja auch verschiedene Digitalisierungsbegriffe derzeit durch die Branche, ob es ein DMS ist, also ein Dokumentenmanagementsystem, ob es eine elektronische Zeiterfassung ist, ein Berichtswesen, ein elektronischer Posteingang. All solche Punkte fliegen ja gerade dem Unternehmer um die Ohren und häufig kriege ich die Frage gestellt, womit fange ich denn an? Und da muss man erstmal erörtern, was ist denn sinnvoll? Und ich sage, einigen mach erst das, dann kommst du zu uns. Ja. Und da also, muss ich mich halt von distanzieren können.
Ganz kurz, wir sind auch nicht auf Provisionsbasis bei Dataflow, sondern auch fest angestellt.
Aber deswegen war das Beispiel eben mit der Bank. Ja, weil mit der Finanzdienstleistung, die arbeiten halt ganz viel auf Provisionsbasis und die versuchen natürlich irgendwas zu verkaufen und nicht den Mehrwert des Kunden zu sehen, sondern eigentlich ihren eigenen Mehrwert. Und davon können wir uns Gott sei Dank alle viel sehr gut
distanzieren. Also wir sind ja gerade im Umbruch von Kauf auf SaaS halt. Ich nenne mal so einfach so zwei klassische Beispiele für den Umbruch. Wir sind gerade dabei, sogenannte Dashboards zu machen. Also damit wir das Leben für unsere Vorarbeiter, für unsere Bauleiter, für unsere Chefs, wir wollen denen das Leben einfacher machen. Dafür sind wir schon seit längerem am Programmieren dieser Dashboards. Die haben wir auch beim Kundentreffen ja schon präsentiert. Das ist auch kurz vor Fertigstellung. So, wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit ich dort reingesteckt haben, an Entwicklungszeit, an Brainstorming-Zeit, auch von Andreas und von mir und von dem Product Owner.
Und von den Kunden vor allen Dingen.
Und von allem, genau, von den Kunden. Da ist ja viel reingeflossen. Aber wenn ich das jetzt als Modul verkaufen wollen würde, dann würden wahrscheinlich nur 2 oder 3 sagen, da bin ich jetzt bereit dafür, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 3.000, 4.000, 5.000 Euro auszugeben. So, wenn ich das aber meinem Kunden mitliefere und er dadurch einen Mehrwert habe, dann kriege ich das vielleicht auch besser rüber. Noch einfacher oder banal, wir sind schon seit längerem auch dabei, ich glaube, ihr habt das auch schon in euren Apps, das Thema Wetter einfach reinzubringen. So, wir sind jetzt haben da gerade auch eine Schnittstelle, dass wir das Wetter reinkriegen. Das heißt, ich kriege das Wetter ja an verschiedenen Zeitpunkten ins Programm rein. Zum Beispiel im Tagesbericht. Mhm. Aber ich hätte gerne das halt auch in die Planung reingebracht. Ich hätte gerne das Wetter generell dokumentiert. Also an viel verschiedenen Stellen. So, und jetzt gibt's ein paar Kunden, die das super gut finden und sagen, oh ja, super. Und den nächsten ist das halt nur so ein Randthema. Ja. So, und wenn ich das aber dann programmiere und entwickle, um das Ganze in der breiten Masse auszurollen, dann macht es halt Sinn, aber das kann ich halt sonst ja gar nicht so verpreisen. Und das ist, glaube ich, gerade ganz gut, um das so ein bisschen rüberzubringen, der Unterschied zwischen Kauf und SaaS. Und oft ist es ja dann auch so, wenn sie dann den Nutzen, also das Stückchen Software auch erhalten haben und auch nutzen, dann können sie es ja erst hinterher bewerten. Oft ist es so, ich kann es ja gar nicht, wenn ich das nicht im täglichen Doing habe, kann ich das ja gar nicht sauber bewerten. Ja,
stimmt. Also wir machen ganz häufig dann sowas wie, wir schalten erstmal frei für einen Zeitpunkt, dann guckst du, ob es brauchst und so weiter. Aber ich will jetzt nochmal auf, wo du gerade beim Wetter warst, ihr habt ja auch sowas wie eine, also klar, erstmal GalaWork erstmal aus dem Controlling raus, aber es hat sich ja dann auch weiterentwickelt, auch Richtung Pflege. Also ich habe das auf eurer Website, steht ja auch explizit GalaWork Pflege, der Baustein. Was verbirgt sich dahinter?
Also da muss ich gleich so den Ball rübergeben zu Andreas, weil ich selber bin halt nicht der Pflegeprofi. Also wir bei Ärzten, wir machen zwar ein bisschen Pflege, aber das ist eher so mit einer Truppe, ein bisschen Rückschnitt, ein bisschen Gartenpflege hier. Das Modul, das große Thema auch von Andreas.
Weil so von Eindruck her, klar, Pflege wird auch wieder wichtiger und auch in Zeiten, glaube ich, wo der Neubaubereich, weiß nicht, wie ihr das so mitbekommt von euren Kunden, Neubaubereich so ein bisschen ins Stocken gerät, glaube ich, dass auch der ein oder andere mehr in die Pflege geht.
Vielleicht nehme ich unser Kundentreffen nochmal ganz kurz auf. Wir haben auf dem Kundentreffen das Thema gehabt, dass wir gesagt haben oder in der Expertenrunde so ein bisschen auch rauskam, wir müssen wieder Mehrwert auf die Pflanze legen, gerade zum Thema Klima, aber auch zum Thema Mitarbeitergewinnung. Kann das ein ganz, ganz großer Faktor sein, weil eben die Pflanze uns von allen anderen Gewerken eben unterscheidet. Da gehört natürlich auch die Pflege dieser Leistung natürlich dazu. Und was unser Pflegetool eigentlich macht, ist ähnlich wie eine Auslastungsplanung im Baubereich. Das heißt, beim Baubereich habe ich ein Bauvorhaben, das dauert x Wochen oder x Monate, danach folgt das nächste. Und die einzige Unterscheidung, sage ich immer, in der Pflege ist es so, dass die Termine wiederkehren kommen. Und was wir mit unseren Kunden gemeinsam halt geschaffen haben, ist eine Software oder ein Modul, was eben diese wiederkehrenden Pflegerhythmen.
Aber darf ich kurz, ist ja nicht nur wiederkehrend, weil ich habe ja eine kleinteilige Wiederkehrung, oder? Weil ich habe ja vielleicht eine Baubaustelle bin ich eine ganze Woche oder zwei und in der Pflege bin ich hier mal eine Stunde Rasen mähen oder 45 Minuten.
Genau.
Also und dann kommt der Regenschauer und dann ist doch meine Planung eigentlich schon wieder für die Katze.
Und wir planen es tatsächlich und deswegen kommt halt auch der Wetterausblick immer wieder ins Spiel. Wir planen es tatsächlich positionsweise. Ne? Das heißt, ich sag mal, Lieschen Müller, die Rasen gemäht bekommt, Hecke geschnitten bekommt und meinetwegen auch noch die Rabatten gepflegt bekommt, in unterschiedlichen Rhythmen. Und das muss ich ja irgendwie in Einklang bringen. Das heißt, an dem einen Termin muss ich Rasen mähen, Rabatten pflegen und Hecke schneiden und bei dem nächsten Termin bin ich aber nur zum Rasenmähen da. Und das muss natürlich mit dem Wetter zusammen verplant werden können, aber ich brauche ja meinen kontinuierlichen Rhythmus. Das heißt, wir gehen von einer Grobplanung in eine, ich sag mal, detailliertere Planung und in der Kalenderwoche selber gehe ich dann in die ganz detaillierte Planung und sage dann halt, ich muss nicht montags den Rasen mähen, weil es soll wie aus Kübeln regnen, sondern ich sage halt, das machen wir freitags, weil da scheint eben die Sonne und dann kann ich eben diese Termine durch die Gegend schieben und das ist eigentlich das, was unsere Pflegeplanung macht, mit dahinter der gesamten Auswertung. Das heißt, ich sehe nachher auch, wenn ich alles durchgeplant habe, wie hoch ist meine Kolonne ausgelastet. Ich sehe die Spitzen, das heißt im Sommer, wenn der ganze Heckenschnitt anfällt beispielsweise oder im Herbst, dann weiß ich halt, okay, dann brauche ich mehr Leute in der Pflege und kann das dann wieder zurückspielen. Das ist eben mal das, was unsere Pflegeplanung dort macht.
Zeit für eine kurze Unterbrechung. Also eine kleine Werbung an der Stelle und zwar für die Dataflor Unternehmenstage. Diese haben wir ja früher ganz häufig gemacht und im letzten Jahr wieder neu aufleben lassen und auch in 2024 finden die Dataflor Unternehmenstage unter dem Motto Austauschen, Vernetzen, Diskutieren statt. Und zwar vom 7. bis 8. Juni in Göttingen. Dort stehen jetzt schon einige Referenten fest. Einige waren auch schon hier im Podcast. Andere können ja noch reinkommen. Genau, also das heißt, zum Beispiel ein Thema ist mit René Pütz zum Thema E-Mobilität. Dann haben wir Martin Thiemer-Hack dort zum Thema Studium heute, Geschäftsführung morgen. Dann gibt es noch weitere Themen. Eins davon wäre zum Beispiel, wenn der Chef ausfällt, Testament, Vorsorgevollmacht etc. pp. Von Thorsten Herbote, einem Rechtsanwalt. Und auch Thomas und ich haben die Möglichkeit, bei den Unternehmenstagen einen Live-Podcast durchzuführen. Das heißt, auf der Bühne werden wir sein und eine Folge aufnehmen. Ihr findet alle Infos zu den Unternehmenstagen auf dataflor.de. In den Neuerungen dort findet ihr dann auch, bis wann ihr euch anmelden könnt, nämlich 31.05., wo das Ganze stattfindet. Freizeit in Hotel in Göttingen ist das. Dort könnt ihr Einzelzimmer buchen, beziehungsweise dann auch die Teilnahme buchen. Und genau, wir freuen uns sehr auf einen sehr schönen Austausch mit euch und wenn ihr auch alle mit dabei seid. Und jetzt viel Spaß weiter bei der Folge.
Darf ich nochmal auf dieses Vertreterthema? das finde ich noch mega interessant, weil wir alle vier hier sind ja eigentlich. Wir haben Vertriebshintergrund. Also wir sind eigentlich im Vertrieb.
Aber ist ja eigentlich jeder Galabauer, oder? Wenn ich als Unternehmer denke, bin ich als Galabauer ja auch eigentlich
Vertrieb. Da wollte ich drauf hinaus. Aber ich wollte auch auf das Bild hinaus, was ich merke. Und hätte ich mich jetzt mal bei Andreas interessiert, wie du das wahrgenommen hast. Weil der Vertreter ja in der Galabauer-Branche, die eigentlich relativ, ist sehr konservativ, als Vertreter erstmal abgewehrt wird und nicht als Berater, als Helfer, als jemand, der einen ja weiterbringen möchte, gesehen wird. Was ich, darf ich mal irgendwie nochmal kurz, irgendwie falsch finde, weil wir wollen ja den Firmen helfen, damit die erfolgreicher werden und wir dadurch ja Geld verdienen.
Aber
wir
sind
ja
abhängig von dem Erfolg der Galabauer. Aber kann ich dem Unternehmer die Hilfe aufzwängen? Der Unternehmer muss ja erstmal selber die Entscheidung treffen, ich möchte mir helfen lassen und dann kann ich eben agieren. Das heißt, bei Gartenlandschaftsbau ist es so gang und gäbe, dass wir mit vielen ERFA-Gruppen zusammenarbeiten. Ja, das heißt, der Erfahrungsaustausch, ob es über die Verbände ist, über ob es selbstorganisierte sind oder ob es eben über die Netzwerke, Galanet, Gärtner von Eden, Pool for Nature, da gibt es ja verschiedenste Netzwerke, die ja im Gartenlandschaftsbau sind, wo sich die Unternehmer eben austauschen und dann kommen gewisse Lösungsansätze eben zur Sprache und dann geht der Unternehmer selber wieder mit der Initiative hin und sagt, ich möchte gerne hier was verändern, seid ihr der richtige Partner für mich? Also ich glaube, der Begriff Partner ist da ganz, ganz entscheidend und ich glaube, jeder von uns, es ist, glaube ich, Fluch und Segen, aber Baumaschinenhändler oder Kleingerätehändler, die alle zwei Wochen auf der Matte stehen und dir irgendwas wieder anpreisen, die sind, glaube ich, im Gartenlandschaftsbau verbrannt. Ja, weil die sind tatsächlich so als typische Vertriebler und den müssen wir uns, glaube ich, als Softwarehaus und wie du schon sagtest, auch Beratungshaus so ein bisschen, glaube ich, von distanzieren, weil wir in vielen Fällen ja auch bewusst angesprochen werden, könnt ihr uns helfen? was habt ihr, um uns zu helfen?
Ich glaube, das hat Andreas gerade ganz gut rübergebracht mit dem typischen Baumaschinenverkäufer halt auch. Das ist, so habe ich die noch kennengelernt, als ich vor 30 Jahren angefangen habe. Die haben ja im Grunde genommen gar nicht das, den Bagger, ich glaube, ihr hattet auch solche Verkäufer mal, die sich selber eher in den Vordergrund gestellt haben und nicht das Produkt. Und das ist heute komplett, hat sich das gedreht. Also heute ist ja im Grunde genommen die Lösung oder das Produkt steht auch vorne. Und trotzdem gebe ich dir recht, müssen wir natürlich das Ganze auch präsentieren. Aber es muss halt beides heute sein. Früher hat es gereicht, wenn ein Vertriebler einfach wie so ein Marktschreier ganz laut geschrien hat und dann wurde auch der Unternehmer da übergeredet sozusagen einfach. Das ist heute nicht mehr so. Heute muss ein Vertriebler oder aber auch so wie wir vier jetzt hier, wir müssen von dem Ahnung haben, was wir, also von der Sache und von dem Produkt.
Vorbildfunktion haben, meiner Meinung nach.
Genau so. Mhm. Und das ist natürlich schon halt auch das Glück von meiner Person, nenne ich das jetzt mal so, dass ich halt hier ein Unternehmen auch habe und dass ich so wie meinen Kunden oder auch potenziellen Kunden, ich habe einfach Fluch und Segen einfach schon gesehen. Also und ich kann ja trotzdem als Unternehmer, auch von Erzner Galabau oder von Erzner Bau, ich kann trotzdem nicht unter Wasser gehen, über Wasser gehen. Also trotz dieser Softwarelösung Dataflor oder auch Galawork kann ich nicht über Wasser gehen. Und das muss ich natürlich auch vermitteln. Ich kann halt nur sagen, hey, wenn ihr die und die Probleme habt, und das sagen wir auch unseren Kunden immer wieder, schildert uns die Probleme. Und dann können wir gemeinsam auch nach Lösungen suchen halt. Das war früher, um jetzt auf deine Frage nochmal von Vertretern zurückzukommen, das war früher ganz anders. Da sind die Vertreter hingegangen, haben Lagerfeuer angezündet, haben da eine Dose Bier geöffnet und haben dann irgendwie gesagt, oh, das machen wir jetzt so. Also ich kann mich dran erinnern, dass mein Vater irgendwie mal in der Kneipe irgendwelche Bagger gekauft hat. Ich glaube, das war früher auch so gang und gäbe. Das wird es ja heute gar nicht mehr geben. Also heute ist Vertrieb etwas anderes als noch vor 30 Jahren.
Wolltest du dich auch äußern?
Nee, ich seh das genauso. Also klar, es ist, finde ich auch, wichtig, immer auf Augenhöhe zu agieren einfach und ist auch wichtig, Unternehmen zu verstehen, was die wollen, wie die funktionieren. Und man kann auch einfach gerade in dieser Branche, du hast jetzt gerade gesagt, 21.000 Betriebe, das ist ja gar nichts, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht. Das ist einfach mega klein. Es gibt sehr, sehr viele Softwarehäuser, die auch gute Arbeit leisten, da kann man sich einfach auch keine groben Schnitzer leisten. Ich finde es immer wieder lustig, dass uns natürlich dann auch immer, also das ist natürlich konservativ nachtragen, immer dann wieder nochmal nachgehalten wird. Damals habt ihr den Wechsel von DOS auf Windows nicht geschafft. Da denke ich mir, okay, das ist jetzt wie viele, 23 Jahre her. Ich glaube, davon gibt es noch ganz wenige bei uns in der Firma, die überhaupt noch wissen, was da passiert ist.
Also ich habe es ertragen. Also so schlimm war es dann nicht. Also von daher, also wenn man euch das heute vorwirft, also das ist ja...
Es kommt halt immer noch manchmal das Argument, wo du denkst, okay, ja, gut, ne? Aber es ist, glaube ich, wie mit jedem, was man mal vielleicht schlecht irgendwo gemacht hat, das bleibt halt länger stecken als alles andere.
Ne? Das ist so. Die Negativgeschichten, das ist bei uns ja nicht anderes. Egal, ob das jetzt in der Bauerei ist, im Bauprozess, ein Mangel wird uns immer länger vorgehalten als eine tolle Baustelle und auch in der Softwareentwicklung solche Sachen. Ja. Und deswegen muss man ja einfach auch weitermachen und dann versuchen, natürlich aus diesen Fehlern, diesen Umstellungsfehlern logischerweise zu lernen. Und gemeinsam sagen, okay, wo muss ich jetzt nachjustieren einfach?
Wo siehst du denn die Branche gerade im Allgemeinen im Bereich Digitalisierung? Wo steht der Galabau?
Also erstmal finde ich es noch erschreckend, also dass wirklich ja noch viele auch mit Stift und Zettel unterwegs sind in einigen Bereichen, das ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich es mega positiv, dass da wirklich gerade auch junge Leute heranwachsen und aber auch die ältere Generation wie ich dazu bereit ist oder auch loszulassen. Also höre ich also auch von ganz viel, ja, das macht mein junger Bauleiter oder das macht mein Junior oder das macht meine junge Bauleiterin oder Verkäuferin, die kommt damit dazu, dass die Bereitschaft auf jeden Fall da ist. Also ich sag mal, das stimmt mich wiederum froh, aber trotzdem, wir sind erst, wenn man das auf die Industrie 4.0 bezieht, ich würde uns halt auf 1.0 noch einstufen. Also nicht nur der Gartenlandschaftsbau. Ich beziehe da, ich versuche das immer den ganzen Bogen zu spannen übers Handwerk. Mhm. Und das ist aber auch das Problem des Handwerks. Das Handwerk verkauft sich halt immer noch unter Wert, beziehungsweise weil wir aber auch zu wenig auswerten. Also Da gibt es andere Bereiche, die können auf Knopfdruck genau sagen, wie ihre Produktivität ist, wie ihre Auftragsquoten sind. Heute muss ich immer noch irgendwelche Listen nachgucken und so weiter. Also wir sind halt einfach auch noch nicht, wir sind halt noch nicht so weit. Schön ist es, dass wir uns auf den Weg dahin machen, dass wir wirklich sagen, okay, wir sind jetzt bereit. Nur dafür braucht man natürlich auch Köpfe, also kluge Köpfe in allen Unternehmen. Das ist das eine, man braucht die Köpfe und um die Köpfe auch zu bezahlen, braucht man auch Geld dafür.
Ja. wollt ihr uns noch irgendwie einen Ausblick geben, was noch auf uns zukommt? Gerade im Thema wie KI oder im Thema, sag ich mal, welche Ausblicke, wo ihr noch hin wollt, was ihr für Ziele habt mit GalaWork?
Du KI oder ich KI?
Ich würde das Thema vielleicht einfach mal einleiten. Also wir haben ja mit der DEGA so ein bisschen auch zusammen so eine Umfrage zum Thema Stand Digitalisierung gemacht, um vielleicht nochmal die Frage aufzugreifen. Und es waren 108 Rückmeldungen oder gut 100 Rückmeldungen zu dem Thema dabei, die auch sehr verschieden waren. Also die Branche ist da sehr breit gestreut. Ja? Also wir haben wirklich die sehr digitalen Betriebe, die schon fast alles oder alles ausschließlich digital machen, die tatsächlich sagen, alles, was noch in Papierform reinkommt, wird sofort eingescannt, geht nur noch in die digitale Verarbeitung. Und dann hat man eben noch die Unternehmer dabei, die tatsächlich alles auf Papier haben wollen, die sich dann auch in GalaWork Tagesbericht im Zweifel ausdrucken. Also wir sind da noch sehr breit gestreut. Das ist, glaube ich, ein Riesenfeld.
Und was denkt ihr, wo die Hinderungsgründe liegen bei den Unternehmen zu sagen, weil es gibt ja die Lösung. Die sind ja eigentlich am Markt verfügbar.
Aber die Frage ist, wo habe ich die Kapazität? Na, also als 15- oder 20-Mann-Betrieb, wo ich als Chef allein im Büro sitze, Kalkulation und Abrechnung parallel mache und vielleicht noch eine Teamassistenz habe, die mir so ein paar organisatorische Aufgaben abnimmt, da habe ich natürlich irgendwann als Unternehmer nicht mehr die Kapazität, eben in diese Schritte zu investieren und zu sagen, ich brauche dafür Zeit. Das ist ja auch ein Zeitfresser.
Aber muss man sich die Zeit nicht dafür nehmen, um hinterher einfach besser zu werden?
Ja, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die ganz klar sagen, das Rad will ich nicht neu erfinden, ich mache das so, wie ich es früher gemacht habe. Damit funktioniert das, weil die in diesem Kosmos, in diesem Bereich einfach erstmal schneller sind. Ja, das merken wir zum Beispiel, wenn GalaWork implementiert wird, dann kann das bei Firmen, wir haben eine Firma über 150 Mann, da hat das 2 Wochen gedauert, dann war das reibungslos mehr oder weniger implementiert. Ich bin immer ein Freund der Brechstange. Wir haben aber auch Firmen, wo der Unternehmer sehr vorsichtig daran geht, noch sehr unsicher ist und dann dauert das teilweise auch 3 bis 6 Monate.
Die Veränderungsbereitschaft ist ja auch unterschiedlich in jedem Unternehmen. Und die hängt ja nachher nicht nur von einer Position ab, also dem Entscheider vielleicht, sondern die hängt ja dann an der Lohnbuchhalterin, an dem Bauleiter, also es kann ja an mehreren Stellen dann auch haken. Und ich glaube halt, es bewegt sich gerade eine Menge, also gerade in der Digitalisierung, auch im Handwerk. Aber wir sind halt einfach sehr spät gestartet damit. Und der Zug kommt jetzt ins Rollen. Jetzt liegt es eher an den handelnden Unternehmen, wie euch, uns oder den anderen Branchenlösern, dass wir dann auch die Lösung noch smarter machen.
Und da kommt aber, glaube ich, auch wieder das Thema, was du eben, Thomas, aufgemacht hast, dass wir ja natürlich auch mitberaten. Der kleine Unternehmer, der kleine Handwerker, meistens sind es ja nur irgendwie so 10 bis 15 bis 20 Mann Buden, wenn man sich mal die Galabau-Statistik anguckt. Bei 21.000 Garten- und Landschaftsbaubetrieben sind weit über 80% kleiner 10 Mitarbeiter. So. Da weiß ich halt nicht, ob ein digitaler Prozess das Leben für diese Unternehmer, die da auch partout keine Lust drauf haben, vereinfachen würde.
Ja, also können kommt vom Wollen. Und genau. Wenn ich einen Mehrwert darin sehe, und deswegen sitze ich auch hier, weil ich das schon sehe, dass das ganz viele Leute weiterbringt, dass es mir zum Beispiel viel Spaß macht, Leute dahin zu beraten, die sich dafür interessieren, dahin zu kommen. Genau. Und wie du sagst, für die Leute, für die es gar kein Thema ist, das ist dann auch Zeitverschwendung, glaube ich, das aufzuzwängen. Das bringt nichts. Man kann dann, glaube ich, die Tür aufmachen und sagen, hey, das ist der Weg, den kannst du gehen. Das Netzwerk ist wichtig, dass Leute sehen, hey, ich tausche mich aus mit anderen Leuten, die das irgendwie machen. Also aus der Praxis die Sachen sehen, wie das funktioniert, aber dass das für die Leute nicht zu abstrakt wird. Und das ist, glaube ich, manchmal die Gefahr, dass die Leute es einfach nicht greifen können, was das für einen Mehrwert hat. Und häufig bei dieser Schwelle von den 10 bis 15 Leuten ist es ja noch, wo der Chef mit rausfährt oder noch im Büro, gerade das Büro vielleicht alleine macht. Ja, und nicht jemanden einstellt, also nicht diesen Weg geht, boah, jetzt muss ich meinen Wasserkopf noch größer machen, ne? Wo die Leute, glaube ich, ganz viel Angst haben. Und das hatten wir auch bei bei einer Folge letztens, dass diese Schere immer größer wird. Also von den kleinen zu den ganz großen Firmen, dass diese Mitte irgendwie...
Gab es ja auch vor 2 Wochen bei uns auf dem Kundentreffen die These, dass eben diese mittleren Betriebe, ich sag mal zwischen 20 bis 50, sich auch irgendwann entscheiden müssen, in welche Richtung will ich gehen, weil gerade in diesem Bereich dieser Wasserkopf enorm Kosten frisst. Ich spreche mal von Marketing. Ja, das Thema 1, schließe ich mich da im Marketing verbunden zusammen, habe ich jemanden, der selber Marketing macht, dann IT, das heißt, habe ich einen externen IT-Berater, der mich komplett mitnimmt. Ich meine, ihr macht es bei Dataflow ja auch, ja. Software-Hosting beziehungsweise eben auch die Server-Hosten etc. pp., das ist ja auch nachher ein Aufwand. Auch, ja. Und ab einer gewissen Größe rentiert sich das, wenn ich das wieder in-house mache und dementsprechend wird da die Spreu auch wieder oder da wird es auch wieder diese Schnittstelle geben. Aber wenn ich das nicht habe, als 10-Mann-Betrieb, habe ich diese gesamten Kosten nicht, kann dadurch natürlich auch viel, viel günstiger nach außen arbeiten. Ja, und mir hat ein Unternehmer letzten Mal erzählt, dass mittlerweile 1 Euro seiner Produktivstunde beziehungsweise 1 Euro seiner verkaufbaren Stunde auf rein Softwarekosten basiert.
Ja. Aber das hat dir ein Unternehmer erzählt. Weiß das denn jeder Handwerker?
Nein. Das ist ja das nächste Thema. Da müssen wir ja viel tiefer ins Detail gehen. Ja. Und da kommen wir ja auch, ne? Mein Chef hat immer diesen Spruch gesagt, Daten sind das neue Gold. Ja, wir müssen diese Daten haben, damit wir sie auswerten können, dass wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können, um dann eben vielleicht auch wieder weiter zu verknüpfen. Und jetzt sprechen wir vielleicht das Thema KI nochmal an. Ich sehe in absehbarer Zeit, dass sich ein LV mehr oder weniger selber kalkuliert. Ja, wenn ich die Daten aus der Vergangenheit habe, dann weiß ich, wie lange brauche ich für mein Tiefbohr. Das heißt, KI ist dann auch in der Lage zu sagen, Ausführungszeitpunkt ist im Winter. Das heißt, wir brauchen vielleicht sogar 20% mehr, weil die Witterungsbedingungen einfach nicht passig sind im Winter, so wie wir sie im Sommer haben. Und dann kann sich so ein LV ganz schnell selber durchrechnen. Und da spiele ich aber nochmal den Ball zu Björn rüber, der einen Katalog als Musterkatalog vorliegen hat, weil sich nicht knapp 10.000 Positionen sauber im Detail vorkalkuliert, wo er das jetzt schon mitmacht. Aber da sehe ich irgendwann KI im Ansatz, die dann halt einfach sagt, okay, die Position ist so ausgeschrieben, wir haben das in unserem Musterleistungskatalog, ziehen es rüber und damit ist die Kalkulation fertig. Mhm. Damit spare ich mir ja auch enorm an Ressourcen in meinem Unternehmen.
Die Gefahr, die ich da aber sehe, ist, dass man dann denkt, ach, das macht jetzt eine KI für mich. Ne? Mhm. Ich gebe dieses Ding komplett ab. Ach super, das macht ja die KI für mich. Man muss viel mehr den Leuten auch beibringen, was für ein Ergebnis kommt da raus. Und was mache ich damit?
Jetzt, weil ich muss aber KI füttern. Und dann nehme ich immer das Beispiel der New York Times, die mittlerweile OpenAI verklagt, weil sie halt sagen, unsere Primärquelle ist nicht mehr geschützt. Wir haben aber nachher nicht mehr die Finanzierung für diese Primärquelle. Und damit wird künstliche Intelligenz natürlich auch irgendwann zur, ich nenne es mal nicht Gefahr, aber ich muss sie noch prüfen. Ich muss sie noch validieren. Und unsere Entwickler gucken auch schon mal quer und überlegen, ob ChatGPT den ein oder anderen Quellcode schreiben kann, die prüfen aber immer gegen und sagen, da muss ich was anpassen. Und genauso muss es aber auch in dem LV ebenfalls funktionieren.
Genau, ich hab mal aus Chats gestern nochmal ChatGPT gefragt, sag mir mal was über Galabau Workgroup aus Erzen. Hat mir gesagt, eure Firma gibt es seit 1994 und Gründer war irgendwie Hans-Joachim irgendwas. Ne? Das ist vollkommener Quatsch.
Ja, klar.
Also genau das, man muss wissen, was für Daten kommen da raus und ich muss es auch bewerten, hinterfragen.
Aber nichts anderes ist ja jetzt, wenn ich den alten Kalkulator nehme, der einen Preis hinter eine Position geschrieben hat, gesagt, ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel, Tiefbohr 825er für 29,50, weil das ist der marktübliche Preis. Das ist ja so ein schönes Schwert, was ja die ganze Zeit mitfliegt. So, und dann kommt der junge Ingenieur dahin und kalkuliert das sauber vor und sagt dann am Ende des Tages, der Preis passt hinten und vorne nicht. Ja, und da muss man sich dann ja wieder auch austauschen und überlegen, wer hat denn jetzt recht?
Also ich wollte eigentlich zum Thema künstliche Intelligenz, ich suche jetzt nur gerade Parallelen mal zu dem Namen, ich war auf so einem Vortrag von einem Boris Nikolai, der hat nämlich einen Vortrag über künstliche Intelligenz gehalten und das war schon sehr, sehr interessant auf der einen Seite, aber er hat auch gesagt, es wird halt erstmal momentan halt auch noch gerade überbewertet. Also da entsteht eine Menge gerade, auch mit ChatGPT, solchen Dingen an der Stelle. Aber Stand heute wird es natürlich so gehypt an der Stelle. So viel steckt da ja noch gar nicht dahinter. Ich will es jetzt noch nicht runter reduzieren auf ein Recherchetool. Aber das muss ja noch weiter mit Leben gefüllt werden und weiterentwickelt werden. wir sind da gerade am Anfang. Er hat das dann ganz gut so runtergebracht auf Erfahrung halt. Er hat dann im Grunde so gesagt, was seine Mutter an Erfahrung gesammelt hat in 100 Jahren und was seine Tochter, die 10 Jahre ist, in 10 Jahren an Erfahrung hat. Diese Erfahrung, da geht's ja halt an der Stelle erstmal, die haben wir ja mit der KI noch gar nicht. Und deswegen, also dort wird in den nächsten Jahren eine Menge passieren, aber Andreas hat das gerade mit der Kalkulation herangebracht. Der Weg dahin ist natürlich auch mit der KI noch ziemlich weit. Also weil diese ganzen Verknüpfungen, die Daten nachher, wenn das nachher läuft, dann ist das genau wahrscheinlich das Richtige. Aber der Weg von der, also KI wird Dataflor morgen nicht selber ersetzen können. Also und auch nicht, ich könnte mich jetzt nicht mit meinem Entwicklerteam da hinsetzen und sagen, ChatGPT, programmier mal mehr Dataflor nach. Das ist ja oft so, was einige dann sagen, ja, dann setze ich mich da hin und programmiere mir meine Zeiterfassung oder meine Software dann mit der KI dann. Das wird es nicht geben.
Aber wichtig, nochmal drauf zurückzukommen, ist, glaube ich, das, was an Daten eben in KI eingespeist wird. Ne? Also die KI ist ja nur so intelligent wie die Daten, die ich dort reinspiele. Ja. Und nehme ich mal einen MLV oder Musterzeitwerte für ein Tiefboard. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal geguckt, zwischen 6 und knapp 30 Minuten steht da, glaube ich, drin in diesem schönen Heftchen.
Wozu so, das auch immer Baupreis, gut sein mag. Ne?
Also genau, ich mein, Baupreis-Ermittlungsliteratur. So, ob das jetzt tatsächlich 30 Minuten sind oder 8 Minuten sind, ist ja erstmal egal. Ich als Unternehmer muss meinen Wert kennen. Und das ist ja das Thema, warum machen wir GalaWork eben genau aus diesem Fall. Ich kann bei uns, beim Erzner, kann ich für gewisse Bereiche einfach Werte rausziehen und sagen, wir brauchen für eine Strecke größer 100 Meter im Schnitt 19 Minuten. Frage ich jetzt aber einen Vorarbeiter auf der Baustelle, der sagt mir, ah nee, die 70 Meter am Tag, die setze ich mit links. Ich setze auch 100 oder 120 am Tag. Ja, das ist aber immer die optimale Bedingung, die der Vorarbeiter im Blick hat und nicht den Durchschnittswert. Und damit wollen wir ja tatsächlich arbeiten und damit sind eben Daten einfach das neue Gold, aber wir müssen sie noch besser verknüpfen, dass wir sie eben in die Bereiche, wo wir sie haben wollen, also einmal in die Vorkalkulation reinbringen, vielleicht aber auch nachher zur Preisermittlung oder zur Kontrolle reinbringen müssen.
Also ich finde es total interessant, in diese Bedienung der KI einzusteigen und überhaupt zu wissen, was muss ich der KI denn überhaupt sagen, um ein gutes Ergebnis rauszukriegen. Weil je einfacher die Frage, desto schlechter ist das Ergebnis. Und die KI sagt mir dann auch nicht, wenn sie Sachen nicht weiß, sondern sie sagt dann einfach irgendwas. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist.
Aber ich glaube, das ist ja auch erstmal Voraussetzung, dass ich für die KI ein großes Datenmodell oder größere Datenmodelle brauche. Also die muss ich ja erstmal irgendwo erfassen. Das könnte ja im Grunde zukünftig wirklich auch Dataflor oder GalaWork halt sein. Und wenn ich dann das Ganze verknüpfe, dann habe ich so viel Datenmodelle, dass ich daraus über die KI dann einfach Aussagen treffen kann. Also da müssen wir ja hin. Also
ich meine, letztendlich habt ihr ja alles Mögliche an Daten. Ich meine, ihr wisst ja quasi von, also keine Ahnung, ob das irgendwie gesammelt wird, aber man sieht ja eigentlich von jedem Kunden, wüsste ich ja theoretisch, wie lange braucht wer, wie lange für ein Tiefboard setzen zum Beispiel. Und gibt es da irgendwie wäre letztendlich eine eigene KI oder sowas Mögliches und das macht eine Plattform, wo ich das nachgucken kann?
Also das wäre natürlich mal, das haben wir beim Kundentreffen auch angesprochen. Ich kann mal so sagen, was wir bei Erzner oder was auch Kunden für sich schon, was wir denen schon länger anbieten ist, wir werten halt wirklich aus, also wie viel Kantensteine, welcher Vorarbeiter, also wir können das wirklich sehen, welcher Vorarbeiter braucht wie viele Minuten, bei welchen Bedingungen, welchen Projekten, das können wir jetzt schon machen. Das ist ja letztendlich die Vorstufe davon. Ein großes Datenmodell, also das heißt, wir haben jetzt seit 14 Jahren den Tiefboard 825 sozusagen erfasst und kann genau sagen, welcher Vorarbeiter bei welcher Vordersatzmenge braucht wie lange dafür. Genau das sind so die Ansätze. Und das, was Andreas gerade gesagt hat, das dann zu verknüpfen mit einer zukünftigen Ausschreibung, das ist, glaube ich, euer und unser Job. Also das auch für die, so könnten wir die Zukunft gestalten. Also dass die Branchenlösung und wir gemeinsam diesen Daten verknüpfen. Und das wäre zumindestens erstrebenswert.
Also unsere Kunden, da sind wir wieder bei den Verrückten, fordern es jetzt auch ein. Wie gesagt, vor 2 Wochen auf dem Kundentreffen ist ein Kunde auf mich zugegangen und hat jetzt auf Basis unseres Kundentreffens sich mit anderen Unternehmern vernetzt und hat gesagt, wir wollen eben firmenübergreifend diese Daten austauschen. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht den Betriebsvergleich vom BGL. Mhm. Der wird ja von Kuhlmann und Meinen eben mit begleitet und die machen es im Hintergrund eben schon mit gewissen Parametern und mit Kuhlmann und Meinen vernetzen wir uns eben auch in dem Bereich, um zu sagen, sagen, okay, wir setzen dieselben Parameter und wollen dann, und das ist jetzt der Gedanke dahinter, eben diese Mittelwerte, diese Zeitwerte auch eben mit der Branche teilen. Nur wichtig, und das merken wir ja, der eine Vorarbeiter erfasst es so, der nächste erfasst es so, ja, der andere erfasst es wieder so.
Plus ist auch was nicht ist mein Vorarbeiter, ne?
Genau, was, ja, ist mit, ja, was ist mit meinen Nebenleistungen? Ja, genau. Wie werden meine Nebenleistungen kalkuliert? Was habe ich für Baustellen? Kann ich jetzt eine große Baustelle von 1,5 Millionen mit einer Baustelle bei Lies den Müller um die Ecke vergleichen? Also wir müssen einfach die Rahmenbedingungen schaffen, um diese Informationen auch valide zu machen. Es kann ja nicht sein, dass ich den Zeitansatz von der Großbaustelle nehme, wo vielleicht der Subunternehmer an der Schnur vorbei den Betonmischer zieht und dann die Kantenstände da reinpiekst, wie mein Professor immer gesagt hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und das ist eben das Schöne dabei, dass man genau sehen kann, wie soll dieser Zeitwert aussehen und was muss ich mit diesen Informationen machen.
Aber in der, das ist auch nochmal so ein Bereich oder so ein Ansatz. Gott sei Dank ist ja der Unternehmer, der als Patriarch oder als One-Man-Show, wie man auch bezeichnen will, der, ich will nicht sagen, dass er ausstirbt, aber der hört ja auf. Und es kommen Gott sei Dank Unternehmer, Bauleiter, Kalkulatoren, Vorarbeiter, die da transparenter werden müssen. Und das ist dann auch gut so. Da geht es nämlich genau um die Transparenz. Ich hatte mich letztens mal mit Schweizer Softwareherstellern auseinandergesetzt, also weil wir da auch überlegt haben, da was zu machen. Mhm. Ich habe mich immer gewundert, warum ihr da noch nicht seid. Habe mich mit Dirk Springer da auch mal ausgetauscht. Jetzt weiß ich auch warum, also weil so einfach ist es nicht. Aber die Schweizer wiederum, die sind schon so weit, dass die im Grunde in ihren Baudaten, also da gibt's keine GEB-Dateien, da gibt's den.
In Österreich gibt es ja auch was anderes, gibt es die Ö-Norm. Ja, also,
genau, aber da ist es zum Beispiel, in der Schweiz ist es so, dass die Architektenkammer da Zeitwerte schon mitliefert halt an der Stelle. Die sind da schon transparenter und anders unterwegs. Bei uns wird da ein Staatsgeheimnis draus gemacht, wie lange ich für einen Tiefbohrstein brauche. Da muss einfach auch ein anderes Bewusstsein für Daten herstehen, weil ja, also der Zeitansatz ist ja schon wichtig, keine Frage, aber das ist ja nur ein Faktor zu einer Preisbildung, weil das entsteht ja im Grunde, ich nenne das immer Galawork, liefert den Zeitansatz und Jens Kuhlmann oder Kurt Sachs oder ihr sozusagen liefert den Geldwert dazu. Dann kommt der Materialpreis noch dazu und darüber entsteht der Preis. Aber ich muss ja eine Transparenz entstehen lassen, auch nachher für die Baustelle. Wo entsieht welcher Kostenansatz?
Was denkst du, was so die größte Herausforderung in den nächsten, ich sag jetzt mal, 16, 18 Monaten für den Galabau sein wird?
Also, dass wir uns jetzt nicht, dass wir nicht einknicken, weil wir ja gerade so eine wirtschaftliche, ich will das noch nicht mal nennen als Flaute, sondern ich nenne das mal so eine Eintrübung. Und ich hoffe, dass es dann im Sommer, wenn die Rahmenbedingungen bessere werden, dass wir eine bessere Stimmungslage kriegen, dass wir weitermachen im Bereich Digitalisierung, dass wir bloß nicht jetzt aufhören, dass wir weitermachen, eben nicht nur mit Dataflor, Businesslösungen und Galawork, sondern auch in die Themen Vermessung, Drohnenaufmaß, Baggersteuerung, Auswertung bei Kuhlmann und meinen, Auswertung bei uns, dass wir dort weitermachen, also weiter im Bereich Digitalisierung voranstreben. Das ist so, was ich erhoffe. Größte Herausforderung wird weiterhin sein, dass die Partnerbetriebe, ich nenne das jetzt einfach mal, jetzt fange ich mal anders an, Greenware, KS21, Dataflor, GeoCapture, Nanolink,
die Forster. Die raus hinterher,
Forster, Galawork.
Die alle durch Data.
Dass die auf jeden Fall alle bereit sind, einfach die Daten einfach auch wirklich untereinander auszutauschen und dass dort kein Konkurrenzkampf. Also das ist gerade so, ich glaube, das muss in den Köpfen ankommen, dass wir die Daten, das hören wir immer mehr, also Firma Knappmann zum Beispiel, toller Kunde von uns, die fordern das einfach, die wollen einfach, dass Daten für andere Modelle einfach rausgeimportiert werden können, rausexportiert werden können, so. Und das verlangen die und das ist auch wichtig so und da müssen wir natürlich an unserer Infrastruktur bei Galawork, ich weiß nicht, wie es bei Dataflor aussieht, aber wir müssen halt an diesen Schnittstellen einfach arbeiten. Da haben wir echte Defizite noch, das wissen wir. Das müssen wir angehen. Wir haben letztes Jahr einen großen Sprung gemacht, dass wir unsere Infrastruktur in der Software umgeschrieben haben, sind aber bei weitem noch nicht am Ende. Also wir haben auch noch ganz viel vor, müssen auch weiter umbauen in unserer Software. Also wir haben auch ganz viele Aufgaben noch vor uns. Aber das ist, Entschuldigung, ist in den nächsten Monaten die größte Herausforderung.
Aber ich hatte mal, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich greife das Thema jetzt einfach mal auf, das ist, war vom Verband eine Veranstaltung, da war auch der Felix Möhring da und der hat den Begriff digitale Verwählers, glaube ich, benutzt. Dass wir sozusagen im Galabau natürlich viele Softwarehäuser haben, aber keins, was so richtig miteinander agiert. Ich fand das ein bisschen zu krass, diesen Begriff, weil ich finde schon, dass es sehr viel im Austausch auch gibt und man muss ja auch immer sehen, wie groß ist die Branche und wie viele Softwarehäuser gibt es. Meinst du, es gibt zu viele?
Nein, also zu viele Lösungen gibt es nicht. Ich glaube, die, wir haben ja jetzt schon ein paar Namen immer wieder genannt, also die Player, die am Markt sind, das sind meiner Meinung nach nicht zu viele und nicht zu wenig. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe eher auch Angst, dass ein Player kommt, der von der Branche gar keine Ahnung hat, so, und einfach mit Geld versucht, die Branche zu überschwimmen, also zu überzustülpen und irgendwie so eine Handwerker-Generallösung zu schaffen. Das, glaube ich, wird der Branche nicht gut tun, also weil dann fehlt das Individuelle der Branche. Aber ich glaube, die genannten Player, ich will sie jetzt nicht nur mal namentlich nennen, die sind jetzt schon
Dataflow.
Da muss ich weniger arbeiten.
Wir verlinken die alle.
Die sind halt schon, ich glaube, wir müssen unseren Kunden nur gerecht werden. Ja. Also unseren gemeinsamen Kunden gerecht werden, dort noch mehr im Bereich Digitalisierung zu tun. Klar, das ist natürlich das andere, dann die Kehrseite der Medaille ist eben die Kunden. Die Kunden müssen natürlich auch bereit sein, dafür Geld auszugeben. Das ist das andere. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass da jetzt unbedingt, das wäre zu viel. Es wird, glaube ich, auch kein Bereinigungsprozess geben müssen oder so. Und der Bedarf ist ja erstmal da. Es sind ja von diesen 21.000 sind ja noch so viele auch zu schürfen. Also das ist ja auch das ist auch zum Beispiel nicht unsere Zielgruppe, weil ich glaube, dass wir natürlich haben wir auch Betriebe unter 10, haben wir auch dabei. Das sind dann aber schon die, die sehr digital sein wollen. Also die nehmen wir natürlich auch, keine Frage. Aber auf jeden Fall ist diese Zielgruppe 21.000 an die Branchenlösung allen, die, weil die müssen alle irgendwann eine Rechnung, ein Angebot schreiben. Ob ich die Zeiterfassung und die Projektsteuerung und die GPS-Lösung zum Buchen, ob ich das mit GalaWork für einen 5-Mann-Betrieb, da sehe ich jetzt nicht so unseren Riesenmarkt. So, unser Markt ist eher bei den 10%, bei denen, wir haben das am Anfang positiv Verrückten genannt, halt, das ist so eher unsere Zielgruppe, die wir so anstreben.
Ich nehme das mit den digitalen Verwählers vielleicht noch mal ganz kurz auf und mach's mal als konkretes Beispiel mit den GPS-Anbietern. Wie viele GPS-Anbieter haben wir am Markt, die eine Fahrzeugortung können?
Hunderte.
Genau, so. Nehmen wir vielleicht mal, kennt ja jeder, TomTom, die großen, die dann halt dort unterwegs sind. Und jeder Kunde will mit seiner eigenen GPS-Lösung sozusagen dann eine Schnittstelle zu uns haben. Das ist ein Grund eben dieser Verwähler. Und ich kann mich an einen Kunden erinnern, der mir gesagt hat, ja, aber mit dem arbeiten wir schon lange zusammen. Der sitzt ja direkt bei uns um die Ecke. Mit dem haben wir ja einen sehr netten Austausch. So, und dann sollen wir den anbinden oder vielleicht auch Dataflow den anbinden. Aber dann habe ich auf einmal so viele Schnittstellen, die ich gar nicht mehr pflegen kann. Und das ist ja immer, ich nenne es immer Individualprogrammierung. Ja, man muss auch irgendwann überlegen, und das hat Björn eben schon mal gesagt, wo ist das Korsett, wo wir uns drin bewegen können und wo ist aber die Grenze erreicht, dass wir da eben zu weit rausgehen. Und das ist, glaube ich, das Thema, dass einige Gartenlandschaftsbauer noch sagen, meine Lösung ist die beste und dementsprechend möchte ich natürlich meinen GPS-Anbieter mitnehmen, ja, und nicht eben den neuen integrieren, der bereits in diesem Konsortium integriert ist. Und dann kann ich eben auch Interessen und doch Interessen bündeln und eben stärker auftreten.
Deswegen brauchen wir da natürlich gewisse Standards, also in diesen Schnittstellen, sogenannte API-Schnittstellen. Also das ist halt eher wichtig, dass dann auch die bereit sind und sagen, okay, wenn ihr die Standards liefert, dann binden wir euch mit an. Also dann verknüpfen wir die Daten miteinander. Aber nicht im Grunde genommen jede Lösung halt dann auch sofort, das haben wir am Anfang gemacht, wir haben jeden Telemetriedatenhersteller angebunden am Anfang und das hat uns halt mega Stress gemacht. Und weil die einfach gewisse Standards nicht eingehalten haben. Und da werden wir in Zukunft auch sagen, okay, wir sind bereit, auch jemand anders anzubinden, aber die Standards dafür müssen eingehalten werden.
Und die Anzahl an Softwarehäusern im Gartenlandschaftsbau finde ich aus meiner persönlichen Brille immer eigentlich ganz gut. Wir haben 5, 6 Stück, die im Gartenlandschaftsbau eben tatsächlich auch gut unterwegs sind. Ja. Und ich bekomme als, ich sag mal, Tuning-Schmiede immer mal wieder die Anfrage, sollen wir die Branchenlösung wechseln? Macht das Sinn für uns? Und da gehe ich halt auch mit dem Kunden in den Austausch und sage, also wo wollt ihr denn noch hin? Was habt ihr denn gerade für Bauchschmerzen? Warum macht ihr das? Und dann eben auch zu sagen, hey, nee, bleib erstmal da, wo du jetzt bist. Weil so ein Softwarewechsel hat natürlich auch andere Kostenfaktoren nochmal mit hinten dran, die nicht nur die Kauf der Software bedeutet.
Ja, da muss ja der Schmerz schon groß sein.
Das ist einfach so. Das finde ich auch immer witzig, wenn man mal so Mitgliederversammlung ist oder so, ne? Und dann trifft man diese Firmen, wo man weiß, die sind dann irgendwie bei den besagten anderen Anbietern. Die denken dann, du bist der Vertreter von Dataflor, du willst ihnen jetzt was verkaufen. Und du willst die Leute einfach nur kennenlernen. Du willst einfach nur wissen, was ist das für ein Mensch? Und es ist ja vollkommen okay, wenn die Top da zufrieden sind.
Und es gibt ja auch genügend Parallelanbieter dazu. Also ihr könnt ja auch nicht nur eure Software liefern, ihr könnt ja noch was anderes liefern. Ja, zum Beispiel auch noch Vectorworks, Cut, CAD, also Green Expert. Das bitte auch raus, ja genau. Ihr könnt ja noch Green Expert liefern mit GreenStudio 3D. Habt ihr ebenfalls noch eine Software, die natürlich obendrauf nochmal dazu zu liefern ist. Ihr seid ja nicht nur ERP-System.
Ja, wir sind komplett, Komplettanbieter. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
Genau, und das ist eben aber was vielleicht in der Branche auch verkannt wird. Und es ist ja quasi auch ein bisschen Hase- und Igel-Spiel. Ja, das heißt, der eine entwickelt vielleicht was, dadurch wird der andere wieder ein bisschen gefordert. Und im Galabau, um mal in der Branche zu bleiben, ist es halt kein Konkurrent, sondern ein Mitbewerber. Der eine kann vielleicht das besser, dafür kann der andere das besser. Und gemeinsam ist man aber in der Branche aktiv und sollte eben zusammen arbeiten und nicht eben versuchen, den anderen vom Markt zu verdrängen. Also die Verdrängungsstrategie, finde ich, im Gartenlandschaftsbau, die wird sich nicht durchsetzen. Dafür sind die Betriebe untereinander zu gut vernetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt mal zum Abschluss habe ich tatsächlich noch mal eine Frage. Wir haben uns überlegt, wir machen mal eine neue Rubrik auf. Angenommen, ihr habt eine komplette Seite in der DEGA für eine Anzeige. Was würdet ihr der Branche mitgeben wollen? Was soll da draufstehen?
Puh, das ist ja eine schwierige Sache. Auf jeden Fall würde ich natürlich Werbung machen. Veränderungsbereitschaft für Digitalisierung würde ich anwenden. Also das heißt, seid bereit, Digitalisierung als Chance zu nutzen, um euch und euren Betrieb zu verändern. Also
genau, ich würde darauf auch einsteigen. Ich würde, glaube ich, noch einen Slogan von unserem Kundentreffen wieder mit aufnehmen. Vom Einzelkämpfer zum Netzwerker. Gemeinsam machen wir die grüne Branche besser. Weil wir halt viele Kleinstbetriebe haben und ich glaube, als Kleinstbetrieb habe ich einfach nicht die Ressourcen, die ein Großer hat, und wir haben ja mitbekommen, dass es genügend Gesellschaften gibt, die jetzt eben auch sich, ich nenne es mal so rum, auf den Gartenlandschaftsbau auch fokussiert haben, und ich glaube, da müssen wir dann halt einfach auch geschlossener zusammenstehen und eben stärker nach außen auftreten. Ich glaube, das wäre auch was ich mitgeben würde, und dass mein direkter Nachbar nicht mein direkter Konkurrent ist, sondern eigentlich eher, wenn überhaupt, Mitbewerber.
Wenn ich das jetzt nochmal aus der Ärztener Brille so betrachte, ist es halt einfach so, Digitalisierung schafft halt auch Transparenz. Also das ist, was ich vorher sozusagen auf meinen Zettelchen, auf meinen Excel-Lösungen für mich hatte. Das heißt, Digitalisierung ist die Chance für Transparenz im Unternehmen. Und das würde ich dort halt auch auf dieser DEGA-Anzeige.
Das wird schwierig. Ich würde doch, glaube ich, sagen, irgendwie holt euch nochmal eine externe Brille, weil genau dieses Thema Rad neu erfinden, das haben vielleicht andere schon gemacht, und die können euch halt auch erzählen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, und nicht eben immer das eigene Süppchen kochen oder den Eigenbrötler darstellen, was ja bei uns in der Branche leider doch, Björn, du hast es eben schon gesagt, viele Künstler ja auch sind.
Super. Vielen Dank fürs Gespräch, hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weiterreden. Aber
ich habe auch schon auf die Uhr geguckt und gesagt, okay, machen wir heute mal 1,5 Stunden Podcast-Folge, oder das wird ganz viel.
Genau. Ja, vielen Dank, hat wirklich mega schön Spaß gemacht mit euch beiden, mit euch dreien.
Ja. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.